Wir waren das Wochenende über bei den Fantasy Filmfest Nights und da haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht, vielleicht etwas zu viel Zeit miteinander. Nee, nein,
zu wenig.
Zu wenig. Ja. Wir haben uns alle ganz doll lieb, aber ich finde, man merkt dann doch irgendwie, man lernt euch nochmal ein bisschen anders kennen.
Wie ätzend Jonas einfach ist.
Wirklich,
so im Privaten,
das ja, wirklich.
Also wirklich, es ist so, man, Leute können froh sein, dass man einen Podcast nicht riechen kann.
Ja. stimmt, beim letzten Mal hatte ich ja hier meinen Hot Take mit dem gekühlten Süßigkeiten.
Richtig,
ja,
genau. Stimmt, und da war ich schockiert. Aber diesmal war ich auch schockiert, weil Jonas hat sich einmal zu mir rübergebeugt und gesagt, Park Chan-wook ist der koreanische Michael Bulli Herbeck.
Bitte was?
Ja. Das war eher eine Frage.
Das war so,
ne, also so von Bekanntheitsgrad her. Eigentlich ist er Park Chan-wook der Michael Bulli Herbeck von Korea. Und dann bin ich noch eins weitergegangen, hab gesagt, ja, Song Kang-ho, eigentlich ist der so der Till Schweiger von Korea.
Nee, ich meine, Song Kang-ho wird immer als der Robert De Niro Südkoreas bezeichnet und das von
und der Robert De Niro Deutschlands ist Till Schweiger. Weiß doch jeder.
Oh Gott. Jetzt direkt provozieren hier zu Beginn, finde ich gut. Was hast du noch für Hot Takes?
Ja, ich finde übrigens, das ist kein Hot Take, ich finde, es sollten die Fantasy-Filmfest-Spiele sein.
Oh ja.
Ja, okay. Wo wir aber jetzt das Fass schon mal aufgemacht haben, es gibt die Filme, also für alle, die das Festival nicht kennen, wir sind ja wirklich Fans davon und reden immer wieder über die Filme davon. Es gibt das Fantasy Filmfest, es gibt die Fantasy Filmfest Nights und es gibt die Fantasy Filmfest White Nights.
Ja.
Und jedes Mal bringe ich das durcheinander.
Und ich finde, White Nights klingt auch immer so ein bisschen rechts.
So ein bisschen rechts. So, so als ob man das.
So
das
die Nights, White Power Nights.
Genau,
ja.
Genau.
Das, ja.
Das kann man sehr gut austauschen. Also vielleicht sollte man da vielleicht an der Namensänderung noch mal ein bisschen was tun. Also ich weiß nicht. Aber ich erwarte auch noch. Aber es findet auch sehr wenig davon wirklich nachts statt. Warum heißt es auch Nights?
Das stimmt eigentlich. Also es hört nachts auf.
Genau. Also das meiste
findet. Es beginnt mittags und hört nachts auf. Ja.
Exactly.
Ja.
Also ich finde schon, da sollte man noch ein bisschen was dran tun.
Das sind eigentlich Days. Ja.
Ja. Die Fantasy Filmfest Days.
Ja,
ich, absolut. Ich finde, das sollte man mal drüber nachdenken. Aber das wäre auch das kleinere Fantasy-Filmfest, wo wir waren?
Genau, also es geht ja nur vier Tage und an dem einen Tag gab es ja auch nur in Anführungsstrichen zwei Filme und in Berlin gab es übrigens einen Film mehr, Fun Fact. Oh. Genau, und diese Woche starten die ja auch noch in den anderen Städten. Ich habe es mir sogar extra aufgeschrieben, weil kein Mensch kann sich merken, was in Nürnberg passiert. Front an alle Nürnberger hier draußen.
Nürnberg soll sehr schön sein.
Ich habe keine Ahnung, ich war auch noch nie in Nürnberg. Eine Entschuldigung geht raus an alle Nürnberger hier. Aber ihr habt dafür das Fantasy Filmfest, beziehungsweise die Nights ab dieser Woche. Genauso auch die Städte Frankfurt, Hamburg und München. Habe ich alles noch nie gehört.
Nee,
Nein.
Sind kleine Dörfer.
Welche dieser Städte habt ihr schon mal besucht? Ich habe alle drei gesehen, bis auf Nürnberg.
Ich habe auch alle drei außer Nürnberg gesehen.
Dann lasst uns mal nach Nürnberg fahren.
Fürs Fantasy Filmfest.
Wir machen uns da mal ein schönes Wochenende.
Nee, ich bin für die Fantasy Filmfests in Hausach.
Nürnberg ist, ich hoffe, ich blamier mich nicht. Nürnberg ist Franken, oder? Oder ist das?
Es ist auf jeden Fall Bayern.
Ich glaube, okay, dann ist es Franken. Ich bin mir relativ sicher, dass Nürnberg so das Zentrum der.
Ja, wahrscheinlich Franken hast du jetzt so eine ganze Bevölkerungsgruppe gegen dich.
Ich glaube auch, ich habe mich nicht noch intensiver damit auseinandergesetzt. Ich glaube, ich habe letzte Woche dieses Märchen, das ich erzählt hatte, von dem König mit dem Salz. Ich glaube, ich habe das komplett gebutschert, glaube ich. Komplett falsch erzählt.
Das stimmt in den Kommentaren.
Ich habe es ja auch im Podcast schon gesagt, ich hätte das noch mal vielleicht lesen sollen, das Märchen, um mich
aber
damit zu
verstehen. Aber ganz ehrlich, du hast da einmal mal angefangen und du hast es zu Ende gebracht. Und ich finde, das sollte man auch mit dir mal anrechnen, dass du. Das ist einfach, dass du so gedacht hast, I don't give a fuck, ich mach's
jetzt. Das ziehe ich durch. Aber ja, trotzdem. Salz ist ich ändere meine Meinung. Salz ist ein gutes Geschenk.
Und ich glaube, ich habe auch Quatsch erzählt, dass Salz so wertvoll ist, weil Leute haben geschrieben, früher wurden quasi Lebensmittel damit gepökelt.
Stimmt.
Dann braucht man ja viel Salz.
Und baden die in Salz.
Das wäre irgendwie unlogisch, wenn das dann teuer wäre.
Pökeln ist so ein geiles mittelalterliches Wort.
Ja.
Pökelfleisch. Pökelt ihn! Man reicht mir den Kelch und das Pökelfleisch. Genau.
Ich finde Cinema Pökel zurück, fände ich auch schön.
Oh, Lichtspiel, Pökel zurück. Das ist wirklich schön.
Finde ich gut. Ich würde es nehmen.
Absolut. Lasst uns doch heute mal über das Fantasy-Filmfest quatschen, aber nicht nur darüber, sondern auch über einen Film, den wir gesehen haben, der zurzeit in aller Munde ist, von einem gewissen Mann, der auf Zack ist, nämlich Zack Snyder.
Der Schneider vom Beruf.
Der ist Schneider. Weißt du, was Taylor Swift auf Deutsch heißt? Das fand ich irgendwie witzig.
Warte.
Schneiderin geschwind.
Oh.
Finde ich irgendwie sehr, sehr elegant.
Stimmt.
Ich habe gerade wirklich versucht, irgendwie so einen mittelalterlichen Namen daraus
zu machen.
Sarah Connor ist die Taylor Swift von Deutschland.
Ja.
Dankeschön, Jonas. Da stimme ich dir aber absolut zu.
Nein. Die deutsche Taylor Swift ist eindeutig
Annette Biedermann.
Nee, Helene Fischer.
Blümchen. Helene Fischer?
Ja, weil die zieht ja auch einmal im Jahr wirklich diese Helene Fischer-Show durch. Und okay. Ob man da musikalisch hintersteht oder nicht. Aber das ist eine Frau, die abliefert.
Auf jeden Fall.
Die hat ja auch bei einer ihrer Shows auch so hier eine Barbie nachgestellt und alles.
Ich finde auch das, was Helene Fischer für die deutsche Musik ist, ist Zack Snyder für die internationale Filmwelt. Mhm. Und ja, über seinen neuen Film, der auf Netflix gestartet ist, sprechen wir heute. Und ich sage mal vorweg, ich habe dazu einen Hot Take.
Okay, ach, das ist der Hot Take.
Das ist nämlich der Hot Take.
Okay.
Wir sprechen über ein paar wundervolle Filme auf dem Fantasy Filmfest, die alle Genre-Fans, alle Leute, die wirklich auf außergewöhnliche Filme stehen, auf Horror, auf Fantasy, auf Science Fiction, auf nackte Haut in Science Fiction und auf südkoreanische oder auf so, Thriller.
Die alles in sich vereinen.
Ja. Auf diese Filme, also Leute, die Bock auf solche Filme haben, sollten unbedingt zuhören. Wir sprechen heute darüber und natürlich auch über Kinofilme, die aktuell laufen. Gehen wir da mal direkt mal rein, ne?
Richtig, aber wir haben auch ein paar Warnungen.
Ja.
Wir haben ein paar Warnungen. Ja.
Ach so, Filmwarnungen.
Ja, Filmwarnungen.
Ich dachte, wir machen das Intro nach diesem, gehen wir da direkt mal rein. Und das,
so, oh, sorry. Jetzt. Oh nein.
Gehen wir jetzt mal rein.
Ja. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, wir sind drin. Schön, schön hier zu sein. In diesem Podcast, in dem wir über Filme quatschen und sehr außergewöhnliche Meinungen haben zu diesen Filmen. Ja, wir haben an 4 Tagen liefen auf diesem Filmfest, Fantasy Filmfest Nights, 17 Filme, vor allem aus den Bereichen Horror. Und wir haben nicht alle gesehen, aber sehr, sehr viele davon. In unterschiedlichen Konstellationen.
13 gesehen.
13 von 17 ist schon mal eine gute Quote.
Die Planung vor dem Fantasy Filmfest ist auch immer spannend, weil jeder von uns sich quasi die Filme aussucht, die er anschauen will.
Ja.
Und dann müssen wir gucken, haben wir genug Tickets, haben wir genug Dauerkarten und wie müssen wir die tauschen, dass das alles passt.
Ja. Und ich will auch noch.
Das ist wie Raketenwissenschaft.
Ich will auch noch dazu sagen, ich wollte gestern für diesen Podcast noch The Funeral gucken. Das war der Abschlussfilm, quasi der letzte Film, der lief. Es war übrigens, offiziell war das nicht der Abschlussfilm.
Es gibt den Abschlussfilm und es gibt den letzten Film.
Es gab so noch den hinten dran geschoben, ja.
Genau. Und das war natürlich ein türkischer Horrorfilm, in dem es irgendwie darum geht, eine Leiche irgendwo hinzubringen. Ich weiß nicht, also im Islam ist es ja auch so, dass, ich kann ja hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Man wird,
darf ich raten? Ja. Die Beerdigung muss sehr schnell vonstatten gehen und deshalb gibt es immer Probleme, wenn dann jemand, keine Ahnung, auf der anderen Seite der Welt wohnt, dann kann es schon zu spät sein, wenn die Beerdigung stattfindet.
Mein Großvater zum Beispiel, mein Vater hat den, ist dann mit dem Auto wirklich, ich weiß nicht mehr genau, wie der transportiert wurde, aber es musste sehr schnell gehen, weil der wollte unbedingt in seinem Heimatdorf beerdigt werden. Das ist auch passiert und das muss am nächsten oder übernächsten, das muss sehr schnell passieren, das stimmt. Wird auch nicht in einem Sarg beerdigt, sondern meistens in so Tüchern. Und in The Funeral, bitte, sorry, was
war das? Gibt's, also ist sehr schnell so auch noch so ein bisschen ausweitbar oder gibt es da auch wirklich so eine definierte
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es so am besten am nächsten Tag passiert, aber so genau weiß ich es leider nicht. Mhm. The Funeral dreht sich halt darum und ich wollte den gestern gucken, eigentlich auch für diesen Podcast zur Vorbereitung, weil mich der Film natürlich auch im extremen Maße interessiert. Das soll ein ziemlich guter Horrorfilm aus der Türkei sein. Ja, aber dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir halt Rebel Moon gucken. Und dann habe ich stattdessen Rebel Moon 2 geguckt gestern. Und ach, war das ein schönes Erlebnis. Aber darüber sprechen wir
gleich.
Das war
auch ein Begräbnis.
Oh.
Ja, da wurde auch die Liebe zum Film begraben, ja.
Oder nicht, weil du hast ja ein Hot Take.
Eben, dazu kommen wir noch. Wir sprechen heute über unsere 3 Tops und Flops, die wir uns mal so rausgepickt haben von diesem Festival. Das sind alles Filme, die ihr unbedingt mal auf dem Zettel, auf dem Schirm haben solltet. Denn die werden irgendwann auch hier zu Lande sicherlich erscheinen. Mhm. Wie ist immer so die Frage, weil ganz oft kommen dann Filme nur auf Blu-ray raus oder direkt irgendwie auf dem Streaming-Markt, manchmal aber eben auch im Kino. Und manche haben jetzt schon einen Kinostart.
Und manche haben dann auch noch so 3 unterschiedliche Titel, weil es in jedem Land anders benannt wurde. Teilweise haben die in Deutschland aber 2 unterschiedliche Titel.
Ja.
Dann kommt noch irgendwie ein 2-Titel dazu. Das ist öfters mal ein bisschen verwirrend.
Ja.
Aber dafür sind wir ja da.
Dafür sind wir da. Wir beschäftigen uns mit der Scheiße, damit ihr es nicht tun müsst. Und apropos Scheiße, beginnen wir doch mal mit unserem Flop 3, dem drittschlechtesten Film unserer Meinung nach, den wir auf dem Festival gesehen haben.
Also ich würde da nicht zustimmen. Ich fand den nicht so schlecht.
Gehen wir mal genauer drauf ein, aber ich würde mal behaupten, das ist auf jeden Fall einer der größeren Filme mit den namhaftesten Stars darin und ich glaube, der wird auch einen Kinostart bekommen.
Auf jeden Fall. Ja, ich meine, Bill Skarsgård ist hier der Frontrunner und die Person, mit der alles verkauft wird, aber er spricht nicht in dem Film. Er spricht kein einziges Wort, so wirklich.
War das nicht seine Stimme im Voiceover?
Ich glaube, es war nicht seine Stimme, oder?
Also, die war schon sehr tief und sehr, sehr anders, ja.
Also, es gibt so quasi so einen inneren Monolog von ihm, der als Voiceover drüber ist, und das ist so eine richtige Trailer-Voice. Mhm. Also, für mich hat sich das angehört wie so eine Trailer-Voice und nicht, dass das seine eigene Stimme ist.
Ist ja so ein Gag im Film, dass er sagt, ich habe mir dann extra eine coole Stimme zugelegt.
Ja.
Und, ja, also.
Ich will jetzt wissen, wer diese Stimme ist, weil.
Barack Obama.
H. John Benjamin. Boah, hätte ich das gefeiert, wenn es bei Barack Obama gewesen
wäre. Das wäre wirklich.
Das hätte den Film wirklich auf eine 10 gebracht.
Ich glaube, das hätte man aber auch rausgehört.
Aber es wäre mega cool, wenn Barack Obama wirklich. Das wäre wirklich eine 10.
Aber wenn er auch so presidential, so präsidentiell, wie auch immer das Wort heißt, gesprochen hätte.
Staatsmännisch,
so.
Das wäre mega gewesen.
Boy Kills World, worum geht's? Also, der Start ist unbekannt. Der hat noch keinen Starttermin, aber ich gehe ziemlich stark davon aus, dass der einen Kinostart hier in Deutschland bekommen wird.
In den USA wird er ihn auf jeden Fall schon. Ja. Und ich glaube, dass. Also, das
ist eine Frage der Zeit.
Das ist eine logische Schlussfolgerung, dass das hier auch kommt.
Also, der Film ist auf jeden Fall groß genug dafür. Regie führt Moritz Mohr und das Drehbuchteam, das ist Arend Remmers und Tyler Burton Smith. Und bei Arend Remmers bin ich auch hellhörig geworden. Dieser Film wurde zum Teil von der Crew von Schneeflöckchen produziert. Schneeflöckchen ist ein kleiner deutscher, äußerst sympathischer Film aus Berlin, der irgendwie in einem Zeitraum von vielen Jahren. 5, glaube ich, von einer Gruppe von Amateur-Hobby-Kinomachern gedreht wurde mit wirklich dem billigsten Equipment.
Mit gehackten Kameras.
Wirklich, das ist so ein krasses Guerilla-Filme machen. Mit den wenigsten Mitteln, die man haben kann, haben sie halt diesen Film aus dem Boden gestampft und der ist fantastisch.
Und der sieht auch extrem gut aus.
Ja. Und da sieht man wirklich was. Ja, macht großen Spaß. Also Schneeflöckchen ist wirklich sehr empfehlenswert. Und genau der.
Und wir hatten auch mal im Podcast einen der Produzenten zu Gast.
Absolut, ja. Und das Drehbuch, genau, ist von Arend Remmers. Und der Film wurde auch zum Teil produziert von Sam Raimi.
Ja, der hatte große ja so eine Namen. Kleine Botschaft am Anfang des Films. Das ist auch immer ganz nett beim Fantasy-Filmfest. Teilweise kommen dann die Filmemacher zu Wort und haben eben so einen kleinen Clip produziert, extra, der da vor dem Film läuft.
So Videobotschaften quasi.
Ja, genau.
Und das Geile ist, manche sind so enthusiastischer und die anderen sind eher so, I had a blast with this film, it was so great.
Ja. Ach, das muss ich jetzt auch noch drehen.
So. Genau, ja, also das sind, also und es laufen Trailer. Ohne Ende Trailer vor diesen Film und auch immer dieselben.
Lenny und ich machen immer so ein Ranking, welcher Trailer nervt uns jetzt gerade am meisten.
Genau, und es war tatsächlich bei mir der Furiosa-Trailer. Der hat mich am meisten.
Furiosa? Nein, überhaupt
doch,
nicht.
Der hat mich wahnsinnig genervt.
Bei mir war es Knock, Knock, Knock.
Knock, Knock hat mich auch sehr genervt. Ja.
Nee, sorry, ich ändere meine Meinung. Der Trailer zu Dead Island 2.
Ja, ja.
Der war schlimm. Aber egal. Auf jeden Fall, die Sache ist, dass dieser Film. Gesundheit an die Person in der Kamera. Jetzt habe ich selber den Faden verloren.
Dass dieser Film, Boy Kills World?
Nee, ich wollte noch sagen, genau, das ist also wirklich manchmal die Videobotschaften von Regisseuren und so weiter davor, das wirkt manchmal wie so Harrison Ford beim 20. Presseinterview des Tages. So.
Aber auch, nee, oder Harrison Ford beim ersten Presseinterview des Tages.
Stimmt. Oder
bei jedem Presseinterview. Ja, absolut. Ja, in Boy Kills World geht es um einen Boy, der in einer World lebt, die fiktiv ist. Also es geht um eine fiktionale Stadt, die so
Staat wirklich,
ja, wie an so einen Inselstaat erinnert.
Dystopie ein bisschen auch.
Ja, Science-Fiction-Elemente mit drin.
Totalitäres Regime gibt's da.
Wirkt wie so ein dystopisches Indonesien oder so. Hätte ich jetzt so.
Ja, also ich finde, man kann da auf jeden Fall schon was reininterpretieren. Ja. Das ist nicht so, das ist so super fiktiv. Also ich finde schon, dass man da schon echt einiges reinlesen kann.
Es gibt ja auch einen großen indonesischen Darsteller, der mitspielt.
Ja, gut, okay. Dann, genau, und es geht um einen, jetzt wird es schwer, die Handlung noch mal zusammenzutragen, aber eigentlich ist die sehr geradlinig. Es geht um eine Welt, in der es The Culling gibt. So, die Regierungsfamilie tötet immer wieder seine Bevölkerung, vor allem diejenigen, die sich gegen diese Herrscherfamilie stellt. Und ein Junge überlebt ein solches Attentat, nenne ich es mal, so ein politisches Attentat, und wird von einem Schamanen im Urwald aufgezogen und zur Killermaschine ausgebildet. Und der Junge kann weder sprechen noch hören. Und begibt sich auf einen einzigen blutigen Rachefeldzug. Und dabei fliegen Gliedmaßen durch die Gegend. Es wird geschossen, es wird geprügelt. Und es geht wirklich, wirklich auf die Fresse. Und es wird auch ziemlich blutig.
Und es gibt Gags.
eine Menge Gags, ja. Also der ist auch sehr witzig gedacht, der Film, und ja, soll zum Lachen bringen. Und ja, das hat er bei mir auch geschafft. Wie war es bei euch?
Also ich fand, die Kämpfe haben mir sehr gut gefallen, viel davon, auch wenn ein paar so ein bisschen zerschnitten waren. Und ich finde, das lag vor allem auch, also das waren vor allem die Kämpfe mit Yayan Ruhian. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das ist dieser indonesische Darsteller, der den Schamanen spielt. Der hat zum Beispiel in einem meiner absoluten Lieblings-Action-Filme The Raid 1 und 2 mitgespielt, aber auch zum Beispiel in John Wick 3. Und ja, also man merkt schon, dass der Film sich selber überhaupt nicht ernst nimmt. Null, dass der halt, der will Spaß machen. Ich fand auch die Welt am Anfang so ganz interessant aufgebaut, aber ich finde so hinten raus hat echt viel gefehlt. Mir war das alles so ein bisschen, es gab zu wenig, es wurde zu wenig erklärt, und es gab so viele unterschiedliche Elemente, die so zusammen gepuncht wurden ein bisschen, aber die jetzt nicht so ein organisches Ganzes ergeben haben. Ich fand, das war so viel, nehmen wir mal hier noch ein was davon und hier was davon und hier was davon und mixen das zusammen. Und das hat für mich nicht so 100% gut funktioniert, auch wenn ich viel Spaß mit dem Film hatte. Aber ich fand, das sage ich fast bei jedem Film, ich fand den auch ein bisschen zu lang.
Aber das ist ein guter Punkt. Ich finde, generell bei diesem Filmfestival fallen einem auch viele Filme auf, wo man ist, 90 Minuten hätten es getan.
Ja, definitiv. Bei dem auch. Ich finde, bei dem ist nämlich das Problem war für mich, dass er zu repetitiv ist. Also es gibt einige sehr gelungene Gags, bei denen ich wirklich laut gelacht habe, die ich herrlich fand, Kämpfe, die ich gelungen fand. Und dann wird halt immer wieder noch einer draufgesetzt und teilweise werden Gags auch wiederholt. Die will ich jetzt hier nicht spoilern, dass irgendwann saß ich auch da und war einfach übersättigt. Das Gefühl hat sich wirklich mir breit gemacht, vor allem, weil es dann eben auch noch, das will ich jetzt nicht spoilern, aber es gibt halt Twists.
Ja.
Und es wird halt, dann wird halt diese gesamte Geschichte nochmal aufgerollt und aus einem komplett neuen Licht nochmal gezeigt. Und das hätte ich halt wirklich nicht gebraucht. Nee. Ich saß wirklich da und dachte mir, so lange, wie sich der Film damit gerade auseinandersetzt, das juckt mich nicht.
Das hätte so ein straighter Rache-Thriller sein können.
Ja.
Rache-Action-Film.
War bei mir zumindest so. Aber der Film eignet sich dennoch sehr für so einen Party-Watch, den man halt so mit ein paar Leuten einfach irgendwie bei ein paar Kaltgetränken und Popcorn und so weiter einfach zusammen irgendwie reinzieht. Wo man auch vielleicht nicht immer zu 100% aufpasst oder währenddessen halt auch mal gezielt quatscht und das auch okay ist. So ein Film ist das.
Richtig.
Und mehr will aber auch gar nicht sein. Und ich finde, das schafft er auch. Also ich finde auch ein bisschen hart, dass wir den halt Flop 3 bezeichnen. Aber
ja. Ist auch eher, glaube ich, eine Enttäuschung. Also ich glaube, wir haben uns alle auf den Film gefreut.
Ja.
Ja.
Weil er sah cool aus. Ist auch, im Endeffekt ist es ja auch ein cooler Film. Nur zu lang und nicht perfekt ausgeführt. Aber Bill Skarsgård spielt wirklich fantastisch, finde ich. Also wirklich ohne Worte schafft er es da richtig gut abzuliefern.
Ich muss aber sagen, eine Sache hat mich so ein bisschen genervt. Ich finde, das war dann so nach 5 Minuten war der Witz dann vorbei. Eben dieses Voice-Over, diese Trailer-Voice, die im Hintergrund war.
Nein, der Film
fand irgendwann fand ich es echt nervig.
Aber sie ist halt den ganzen Film drin.
Ja, das stimmt. Na gut, also unser Flop 3, Boy Kills World, und dennoch eine explizite Sehempfehlung. Also wenn wir Flop 3 sagen, ich glaube, das hat auch sehr viel mit unserer Erwartungshaltung zu tun, wie du es gerade gesagt hast, aber eigentlich ist es ja ein guter Film. Das war mein WhatsApp, es tut mir äußerst leid.
Wichtig,
Nachricht. Super unprofessionell.
Schwierig.
Von meinem Laptop.
Zugefragt.
Weil ich eine WhatsApp-Nachricht.
Die musst du jetzt vorlesen. So wie im Unterricht.
Oh, das schwierig.
Ich guck mal, ob das.
Wahrscheinlich ist einfach so eine Antwort von irgendwas, was du gefragt hast. Nein.
Daumen hoch.
Nein, es tut mir leid, es ist ein Video, das mir geschickt wurde. Oh. Aber kein privates, sondern so ein.
Ach, ist es ein GIF?
Ich glaube, ich weiß es ganz ehrlich nicht. Aber es war jemand von dem YouTube-Kanal Better Board Games. Deswegen Grüße gehen raus.
Mhm. Ja.
Und damit kommen wir zu unserer Top 3. Und jetzt wird's lustig. Ich glaube, viele, die auch auf dem Fantasy Filmfest waren und diese beiden Filme gesehen haben, werden sich wundern, dass wir das nicht geswitcht haben. Viele würden, glaube ich, Boy Kills World irgendwie bei den Tops verfrachten. Und diesen hier bei den Flops, weil ich schon sehr viel Kritisches dazu gehört habe. Denn es geht um Sting.
Ja, mein Lieblingsmusiker. Mein
Lieblingsschauspieler.
Ja, oh ja, in Bube, Dame, König, Gras.
Oder Dune.
Stimmt. Mhm. Oh ja, da vergisst man ihn immer.
Ja.
Also nicht in Denis Villeneuve's Dune, ne?
Ja, ja.
muss man jetzt nochmal sagen.
David Lynch's Dune, ja. Genau, Sting. Ja, hat nichts mit dem Musiker zu tun, aber natürlich gibt es den Gag da drin auch mit The Police.
Richtig.
Und weil Sting bei The Police war, der Band.
Aber es hat was mit Lord.
Weil Sting bei der Polizei war.
Weil der Polizist war, ja.
Und es hat aber was mit Lord of the Rings zu tun.
Genau, das ist ja. Schön. Es geht nämlich um, ja, es ist ein australischer Film und auch da, wo wir gerade eben bei diesen vor dem Film in diesen Videoclips waren, die dann die Filmemacher oder Filmemacherinnen dann noch halt irgendwie dazu schicken. Ne? Dieser Mann hat offenbart, der gute Herr heißt Kia Roach Turner, hat offenbart, dass er arachnophob ist, also eine panische Angst vor Spinnen hat. Das als Australier.
Ja, ich wollte schon sagen, es ist sehr schwierig, wenn man in Australien lebt und dann Angst vor Spinnen hat.
Absolut, das ist so, wie wenn man in Deutschland lebt
und Angst vor Brezeln hat.
Brezeln hat.
Oder wenn man im Wasser lebt und allergisch gegen Wasser ist.
Genau.
Ja. Waterworld ist dein Lieblingsfilm?
Nein.
Okay.
Was, Waterworld? Waterworld ist großartig. Waterworld ist mein Guilty Pleasure.
Kann ich aber verstehen. Master and Commander ist mein Waterworld.
Dein Lieblingswasserfilm. Ja. Master and Commander ist mein Waterworld. Ja. Ja, gut, wir haben gerade ein Video gemacht zu den besten Filmen, die im Meer spielen. Ja. Da habe ich schon.
Wenn da nicht Master and Commander drin gewesen wäre, wäre ich böse gewesen.
Und wenn da nicht Flug der Karibik drin gewesen wäre, wäre ich böse
gewesen. Nein, ich habe alle glücklich gemacht
mit Ja, auf jeden Fall. Ich war sehr glücklich.
Ja, und für meinen Seelenheil habe ich The Abyss reingenommen, den ich über alles liebe.
Der ist auch immer noch auf meiner Watchlist.
Der ist fantastisch.
Apropos Abyss, wir sind gerade. Sting.
Oh, ist das stark. Stark, Jonas. Da gibt es nämlich auch Abyss, nämlich Sting. Genau, er ist arachnophob, aber Sting dreht sich wirklich um Spinnen. Beziehungsweise nicht um Spinnen, sondern um eine Spinne. Und
eine ganz besondere
Spinne. Um eine ganz besondere Spinne. Und das ist das, was ich wirklich an diesem Film liebe. Diese geniale Idee, und das ist kein Spoiler, das passiert ganz am Anfang. Wir haben eine wunderschöne Einstellung auf einen New Yorker Gebäudekomplex, beziehungsweise auf ein Gebäude im Spezifischen mit vielen Wohnungen drin. Es ist dunkel, es wird gerade Abend und plötzlich erscheint ein Licht am Firmament und ein Komet stürzt genau, ein winziger kleiner Komet stürzt durch das Fenster in eine Wohnung, in ein Puppenhaus.
Ich glaube, ich muss kurz einhaken für alle Astronomie-Fans da draußen.
Ein Meteor.
Ich glaube, es ist ein Meteorit.
Es ist ein, ja, eins von beiden. Meteor oder Meteorit ist kein Komet.
Ein Meteorit ist, wenn es auf die Erde abgestürzt
ist. Du hast recht. Danke, dass du diesen, ich glaube auch, es ist wirklich ein, ja.
Ich kann es nicht bestätigen. Also mich müsst ihr auf gar keinen Fall fragen. Ja.
Also ein Meteor, bin mir nicht sicher, stürzt halt durch dieses Fenster in so ein Puppenhaus und dann öffnet er sich. Und ein Spinnenei kommt zum Vorschein. Mit anderen Worten, ist es eine Alienspinne.
Ja,
aber denn in dieser Wohnung, beziehungsweise, bitte, ja?
Ich würde sagen, ist es vor allem cool, weil es nicht erklärt wird. Also es gibt auch keine Erklärung, okay, warum es jetzt auf die Erde geknallt ist, wo es herkommt und so.
Akzeptiere es.
Unkompliziert.
Aber das finde ich auch so genial, weil ich meine, natürlich wird es ist ein Horrorfilm, ein äußerst blutiger Horrorfilm, in dem sehr viele schreckliche Dinge passieren, der aber gleichzeitig auch eine äußerst berührende Familiengeschichte erzählen möchte und hin und wieder auch ein paar Gags zu bieten hat. Der Anfang, ich finde ihn so genial, ich mag ihn so sehr, weil er einlädt. Der ist so einladend, der lädt dich dazu ein, einfach mal für anderthalb Stunden, der Film ist auch nicht lang, der ist, glaube ich, 96 Minuten lang, der lädt dich dazu ein, einfach diese anderthalb Stunden einfach mal zu akzeptieren, was passiert. Und eben diese eine Einstellung, wie dieses Vieh aus dem Weltall kommt, das erklärt schon einfach alles. Und das reicht, mehr braucht man nicht.
Ja.
Und es geht halt um eine Familie. Stiefvater, Mutter, ein junges Baby und die Protagonistin, nämlich das junge Mädchen, wie alt war die so? 11?
Ja, 10, 11 hätte ich
ausgesucht.
Wie Teenagerin.
Genau, wobei das ist ja noch vor Teenager,
wenn
man 11 ist.
So, ja, also ich glaube, 13 könnte sie aber auch schon sein. Oder? Ich glaub,
13 ist schon zu alt. Okay. Aber irgendwie sowas. 11, 10, 11, 12.
Das wird, glaube ich, nicht erwähnt.
Und so edgy wie ein Kind nur sein kann.
Oh ja, wirklich.
Äußerst edgy.
Extremst edgy. Also wirklich so, sie macht Fotos von heruntergekommenen Puppen und lädt das einfach kommentarlos auf Instagram oder so hoch.
Genau. Und dann kommt auch immer so ein Geräusch, das ich noch nie auf Instagram das irgendwie Pfeifen, gehört habe.
Dieses das war wirklich das aus den frühen 2010ern bei so gewissen Samsung-Geräten war das, glaube ich, so, dass immer dieses Pfeifen kam, wenn man irgendwie eine Nachricht abgeschickt hat. Und ich weiß auch nicht.
Das, also, das hat uns bei dem Film am meisten rausgerissen.
Das hat
aber PTSD, ich wette, sie durften nicht Instagram benennen oder so.
Oder die sind auf Nummer sicher gegangen.
Ja, eben, genau. Auf jeden Fall, trotzdem hätten die einen besseren Sound finden können als das.
Oder gar keinen Sound.
Nee, aber der Sound ist ja nochmal relevant, weil die Spinne das ja auch.
Ach ja, die pfeift. Ja, genau, ja. Stimmt, das Pfeifen ist ja wichtig.
Die Spinne kann pfeifen.
Stimmt. Die, genau, weil das Mädchen findet diese Spinne und so edgy wie dieses Mädchen ist, beschließt sie, die Spinne als Haustier zu halten und verfüttert sie halt, füttert immer wieder Insekten an diese Spinne und stellt dabei fest, diese Spinne wächst aber ganz schön schnell. Ganz schön schnell.
Hat einen großen Hunger.
Ja. Und genau, das Mädchen ist, was ich total süß fand, war diese Beziehung zu ihrem Stiefvater. Die beiden zeichnen nämlich, sind Comiczeichner und Comicautoren. Also sie denkt sich wilde Geschichten aus, er setzt sie halt quasi in diesen Comics um und so nähern sich die beiden einander und sie himmelt ihn total an und das war so eine, für mich persönlich, so eine total berührende Geschichte.
Vor allem, weil das ja auch so innerhalb von diese Familie struggle ja auch richtig. Ich meine, er arbeitet zwar als Comiczeichner, aber nebenher ist er noch Hausmeister in dem Gebäudekomplex.
Ja.
Die Mutter, die haben ja gerade erst ein neues Kind bekommen und sie arbeitet auch noch parallel und die haben halt gerade so ein richtig stressiges Leben und die Tochter wird halt so ein bisschen vernachlässigt und lebt in ihrer eigenen Welt, tut ihre eigenen Sachen und ist vielleicht auch deshalb so ein bisschen edgy, weil sie einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt.
Ja.
Und gerade was du gesagt hast, dann so diese Momente, wenn die halt zusammen so irgendwas zeichnen oder Ideen austauschen, die sind richtig, richtig süß.
Ja, ich fand die auch süß und mich haben die auch komplett gekriegt, wenn man dafür nicht, wenn man darauf keinen Bock hat, wenn man dafür nicht
wenn man kein Herz hat.
Ja gut, aber es mag ja auch sein, dass man irgendwie die Tochter zu edgy findet, zu konstruiert findet, wenn man den Vater so ein bisschen, dem das nicht abkauft, dem Stiefvater, was auch immer, dann funktioniert der Film auch nicht. Also das Fundament ist diese Familiengeschichte. Und weil ich die akzeptieren konnte, weil ich die angenommen habe, weil ich das total süß fand, diese Beziehung zwischen ihr und dem Stiefvater, hat auch der Rest des Films für mich funktioniert. Mhm. Der Rest des Films ist nämlich, natürlich ist diese Spinne vor allem oder eigentlich ausschließlich computeranimiert.
Mhm. Es gibt ein paar Szenen, wo man so Close-ups von ihr sieht, die sind dann auch mit praktischen Effekten.
Genau, immer. Also nicht nur, aber sehr viele Computereffekte und so weiter. Aber deswegen haben auch die bei mir funktioniert, weil ich mich wirklich auch um die Figuren weil die mich interessiert haben. Ich wollte, dass die überleben.
Mhm. Ja, man konnte dadurch auf jeden Fall das schlechte oder das mäßige CGI an manchen Stellen echt einfach übersehen, finde ich.
Ja, finde ich auch. Dafür gab es halt auch äußerst clevere Ideen in dem Film. Zum Beispiel, dass was ich zum Beispiel mochte, war, dass Mottenbälle, heißt das so auf Deutsch, Mottenbälle? Ich habe noch nie in meinem Leben Mottenbälle, Mothballs gekauft. Wie heißt denn das auf Deutsch? Das packt man so in die Kleidung. Auf jeden
Fall irgendwas Mottenschutzmäßiges.
Genau.
Also, dass du
Mottenkugel.
Mottenkugeln, so heißen die. Nicht Dankeschön. Mottenkugeln. Nicht zu verwechseln mit Mozartkugeln.
Das wäre auch ein witziger Film geworden.
Ja. Auf jeden Fall, die Spinne hat eine Schwäche, das sind Mottenkugeln. Das
ist ihr Kryptonit.
Ja, und ich muss sagen, ein Klischee, das dieser Film umschifft, ist dumme Protagonisten, weil das Mädchen wirklich clever agiert und zu einer richtigen Heldin wird und ich mag sie sehr in dem Film, obwohl sie so edgy ist.
Was ich auch ganz cool fand, war, dass der Film fast komplett ein Kammerspiel ist. Also fast der komplette Film spielt sich in diesem Gebäudekomplex und vor allem in der Wohnung von denen.
Wieso fast? Es ist komplett in dem Gebäude.
Ja, es gibt einmal so ein paar Szenen, die sind dann draußen im Schnee oder. Aber ja, deshalb meine ich, das ist fast komplett.
Ja, aber es ist dann an der Tür von dem Gebäude.
Ja, was ist mit dem Meteorit? Man sieht den ja auch so auf die Erde
abstürzen. Weil man sieht das Gebäude.
Okay. Gucken wir uns noch mal an.
Aber okay, wo wir außerhalb von der Erde sind.
Es ist zu 98% ein Kammerspiel.
Okay, ja.
Ja.
Ja, ich finde den sehenswert. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum heißt der Sting? Spinnen stingen ja nicht, also stechen ja nicht.
Aber wird
beißen? Ja, gut. Aber ob ich die Erklärung jetzt auch so toll fand, weiß ich auch nicht. Es wird einmal Hobbit gezeigt.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie halt so überlegt haben, wie nennen wir den Film? Ja, Sting. Sting klingt irgendwie geil. Komm, kriegen wir irgendwie hin. Ist zwar mit Spinnen, aber egal.
Aber das ist genau so ein Film, bei dem man genau das Gefühl hat, dass eben der Regisseur und Drehbuchautor, dieser Kia Roach Turner, sich permanent gedacht hat, ja, das ist geil, das machen wir jetzt einfach.
Ja. Und er hat mich ein bisschen enttäuscht, finde ich. Und zwar hat er ja am Anfang gesagt, dass der Film so der Albtraum wird für alle Arachnophoben. Arachnophobiker. Nee. Aber ich finde, da gibt es Szenen oder Filme, wo das noch mal schlimmer ist. Also das ist halt hier eine Spinne. Und an vielen anderen Filmen, keine Ahnung, bei Harry Potter Teil 2, wenn da die 50.000 Spinnen da sind, das ist schlimm. Ja,
das ist das Schlimmste. Ich finde auch, sie haben nicht das Allerschlimmste rausgemacht. Kennt ihr diese Videos, oder beziehungsweise dieses eine ganz berühmte Video?
Oh Gott, jetzt kommen wir da hin.
Wo, wo so ein Mann eine schwangere Spinne oder so, sowas tötet und dann draufhaut. Ja, und dann ist diese Spinne tot und dann kommen aus dieser Spinne so hunderte kleine Minispinnen raus. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ich würde mein Haus direkt abfackeln.
Ich sag's euch auch, also ich glaube, viele Arachnophoben können sich diesen Podcast nicht anhören, weil selbst über Spinnen zu reden ist schon, ja. Aber ich meine, vielleicht ist es sowas wie Exposure Therapy. Also.
Es gibt ja auch, das war mal eine Werbung für ein Smartphone, das war auch mit einer Spinne, aber die sah so süß aus.
Ja. So ich finde, Spinnen können auch süß aussehen.
Ja, finde ich auch. Ich hatte auch mal wirklich Angst vor Spinnen und habe Spinnen gehasst wie die Pest. Ich habe mich das so ein bisschen, das hat sich verändert bei mir, also es ist möglich. Aber ich bin auch kein Psychologe, deswegen werde ich jetzt auch meine Klappe halten und nichts mehr dazu sagen. Stattdessen gehen wir lieber mal zu dem zweitschlechtesten Film unserer Meinung nach auf diesem Festival, den wir gesehen haben. Und das ist ein Film, auf den ich mich eigentlich tierisch gefreut habe, der auch die Musik einer Band spielt, die ich sehr mag. Ein Film, der eigentlich so vielversprechend ist, auf den man Bock haben könnte.
Aber leider viel zu lang ist.
Wirklich für das, was er erzählt. Aber er hat wirklich, glaube ich, die stärksten 15 Minuten am Anfang, die ich jemals in einem Film gesehen habe.
Die Rede ist von The Invisible Fight, der unsichtbare Kampf. Und genau wie, ach übrigens, das haben wir vergessen, Sting hat einen Starttermin in Deutschland.
Ach so, ja, stimmt.
Sting startet am 20. Juni im Kino. Oh. Also lasst den euch nicht entgehen, falls ihr Bock drauf habt, erwartet aber auch kein Meisterwerk. Und vor allem, er ist nur so bedingt gruselig. Es ist jetzt nicht so, dass ihr danach wirklich nicht mehr schlafen könnt. Ist
eher mehr Fun als,
ist mehr, als gruselig. Ja, absolut. Es ist so ein Fun.
Es gibt auch so, wirklich so zwei Comic-Relief-Figuren auch da drin. Und
ein paar gute Lacher.
Ja, Kammerjäger. Der braucht einen Spin-off.
Der ist nee, der Nachbar. Den fand ich so witzig.
Ja, der auch.
Ja, egal.
Beide.
Auf jeden Fall, The Invisible Fight hat noch keinen Starttermin im Gegensatz zu Sting und ist ein estländischer Film und ich wäre sehr überrascht, wenn der im Kino kommen würde in Deutschland. Das ist quasi ausgeschlossen. Ah, ja. Dafür ist der Film viel zu weird und er wird beworben als Martial Arts Heavy Metal Hau drauf Film.
Klingt doch schon mal ganz vielversprechend, wenn man auf sowas steht.
Ja.
Ich schon.
Ich finde, es klingt sehr, sehr wild. Und in den ersten 15 Minuten ist er das auch.
Ja, worum geht's denn?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, der Film beginnt mit drei fliegenden Karate-Priestern, so in etwa. Also,
Kung-Fu.
Kung-Fu-Priestern. Und das erinnert sich an Twilight. Weil die fliegen auch so durch die Gegend, halten sich an Bäumen fest und das ist sehr Twilight.
Ja, es ist natürlich sehr campy und das sehr absichtlich, sehr aber trashig.
Mich hat das vor allem so Martial Arts Filme, also wo wirklich nicht so die Kämpfer durch die Lüfte
schwimmen. Ja, klar,
so
natürlich, ja.
Ja, aber für mich war es eher Twilight.
Okay.
Und diese drei Kung-Fu-Priester,
Mönche
stecken einen Soldaten mit der Liebe für Kung-Fu an. Und der will daraufhin
in der Sowjetunion.
In der Sowjetunion.
Sie töten alle seine Kameraden und er bleibt als einziger überlebend zurück.
Genau. Ja. Und er ist so ist geläutert. Ich will auch so ein Kung-Fu-Mönch werden. Ja.
Genau.
Und reist zu diesem Tempel und lässt sich da ausbilden quasi. Oder versucht sich da ausbilden zu lassen. Und darum dreht sich der Film. Zu seiner Ausbildung zum
Aber das Geile ist halt, es ist halt kein Kung-Fu-Tempel oder ein Shaolin-Tempel. Es ist ein christlich-orthodoxer Also eine Kirche quasi, oder so ein Kloster.
Die können alle Kung-Fu.
Genau.
Ja, und aber irgendwie auch manchmal nicht und irgendwie doch. Das ist ein bisschen weird.
Es ist sehr absurd.
Und der Film beginnt mit The Wizard von Black Sabbath, dem Song. Da wird so ein Riff eingespielt, sehr bekannt von dem Song. Also viele kennen es auch, wenn sie es hören, glaube ich.
Ist The Wizard auch das, was wo der Text sich auf Herr der Ringe bezieht? Oder ist das
also das ist nicht ganz klar, aber die Band hat das vor gar nicht allzu langer Zeit bestätigt. Es war immer die Theorie, dass es sich um Gandalf dreht, also dass The Wizard Gandalf ist. Ja, nice. Aber das ist mittlerweile offiziell bestätigt. Also das Lied dreht sich um Gandalf.
Ja.
Und auf jeden Fall, dieses Lied wird eingespielt und es ist, wie du sagst, ein grandioser Beginn. Wirklich nach 10 Minuten da drin dachte ich mir, oh Gott, ich habe so einen Spaß. Ich freue mich so auf den Rest des Films. Und ich habe mich auch so auf so ein bisschen auf so ein altes Metal, so ein Medley oder sowas gefreut, so auf die unterschiedlichsten Songs, die da eingespielt werden. Aber
es kam gefühlt nur ein einziger Song immer
nicht
wieder.
Nicht nur gefühlt, es kam nur The Wizard von Black Sabbath und das ungefähr 30 Mal in diesem Film. Und es hat nicht mehr aufgehört und es war immer dasselbe Riff und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und ich hab gesagt, jetzt hört doch mal auf! Black Sabbath hat mehr Songs!
Du hättest dir niemals vorstellen können, dass es zu viel Black Sabbath
in einem Film geben kann. Ja, absolut. Absolut. Also mich hat's wirklich genervt. Es gab natürlich noch ein paar bisschen andere Musik, aber so in die Heavy-Metal-Richtung kaum. Nee. Ich glaube, es gab noch einen anderen Metal-Song, der irgendwann eingespielt wird, im Auto. Mhm. Glaube, jetzt im Auto sitzen.
Das kann sein, aber ich muss auch sagen, über die 2 Stunden, wo wirklich sehr viel weirder Shit passiert, also wirklich sehr viel hin und her und man blickt auch ehrlicherweise nicht mehr so richtig durch, habe ich da auch irgendwann ausgeschaltet.
Ja, das war so, du willst mir das jetzt gerade nur zeigen, das bringt jetzt die Handlung nicht voran, du willst das nur zeigen, weil es einfach irgendwie weird ist.
Richtig.
Also ich glaube, das weiß ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Also ich glaube schon, dass das eine einzige Parodie ist auf so, auf diese ganzen Shaolin-Filme und Martial-Arts-Filme, so Shaw Brothers und so weiter, hier 36 Kammern der Shaolin und sowas und wie sie alle heißen, da gibt's viele Filme, die ich nicht gesehen habe. Hier ist Shaolin in Wu-Tang und sowas. Ich glaube, das ist schon eine einzige Anspielung darauf, eine Parodie dessen. Aber also, es ist halt im Endeffekt einfach, es sind so weirde Szenen. Und ich wusste auch stellenweise überhaupt nicht, was mir das gerade sagen soll, was passiert.
Ich glaube, wenn ich das so als einzelne Clips so auf YouTube hätte, hätte ich das mehr genossen als so zusammen in einem Film.
In einem Film, das muss man auch sagen, der fast 120 Minuten lang ist.
Ja, genau.
Also das ist halt auch noch ein längerer Film, von dem sich aber wirklich nur so 45 Minuten tragen.
Richtig.
Also aber die ersten 15 Minuten, das ist der perfekte Kurzfilm.
Exakt. Also diese Ausbildung in dem Tempel geht halt viel zu lang. Und es ist quasi die einzige Storyline, ist es eben, dass er zu diesem Anführer des Tempels wird. Er arbeitet sich natürlich hoch, das ist so die Story. Mir fehlt da komplett, dass diese Ausbildung, ich hatte gehofft, oder es wäre meiner Meinung nach deutlich spannender gewesen, wenn irgendwie, wenn du nach einer halben Stunde oder so diese Ausbildung abgeschlossen hättest und dann passiert was.
Ja.
Und dann geht's darum, dann wird ein Antagonist aufgebaut, dann geht's halt darum, dass dieser Tempel gegen irgendwas kämpft oder sich für irgendwas einsetzt. Das passiert nicht.
Aber es wird ja auch noch eine Liebesgeschichte mit eingeflochten, die auch eher so ist, muss man mal ehrlich sein.
Ja.
Aber es gibt einen guten Gag. Er schläft auf einem Stein und nennt das sein Kissen.
Ja.
Ja.
Das ist mein Lieblingsgag im gesamten Film.
Ja. Ja. Ich fand aber auch das Ende wieder rund und so, aber es war wirklich dazwischen, ist einfach so eine lange Ödnis.
Ja.
Ja.
Der Regisseur und Drehbuchautor Rainer Sandert, der hat übrigens auch einen anderen Film gemacht, November, den hat Estland 2017 für einen Oscar eingereicht, wird dann aber nicht in die Nominierung aufgenommen und den kann ich sehr empfehlen.
Ist der denn ähnlich wie der?
Der ist komplett anders. Also von der Weirdness her ist genau das Gleiche, weil da wirklich auch richtig weirder Shit drin passiert. Auch lustig, wenn man sich den Trailer anguckt, dann denkt man, der Film ist halt in Schwarz-Weiß, das erzählt so ein bisschen so eine Folk-Horror-Geschichte, also so Mythen und Legenden aus dem estnischen Bereich fließen da halt mit ein. Und das fühlt sich halt an, wenn man den Trailer schaut, wie so ein richtig krasser Arthouse-Film. Aber der ist verdammt weird und mega witzig. Also ich fand den zumindest mega witzig und super unterhaltsam.
Warum heißt der November?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe den damals angeguckt, weil ich fand das Poster cool.
Okay. Aber wenn ich November-Film zum Beispiel google, dann finde ich, aus welchem Jahr war der? 2017?
Ich glaube 2017.
Okay, weil es kam 2022 auch noch mal einer raus. Also bedenkt das, wenn ihr den irgendwie doch mal nachgucken wollt. Ich würde vorschlagen, dass wir weitermachen.
Yes.
Mit dem zweitbesten Film, den wir auf dem Festival gesehen haben. Beziehungsweise da muss ich mich ein bisschen rausnehmen. Ich konnte an einem der Tage leider nicht. Und da habe ich unter anderem Cobweb verpasst. Mhm. Cobweb nicht zu verwechseln mit Cobweb. Weil zwei Filme aktuell erscheinen, die beide Cobweb heißen.
Im gleichen Jahr!
Im gleichen Jahr, im selben Jahr, nur der eine eben aus den Staaten und der andere, ich glaube aus den Staaten, bin mir gar nicht sicher, wahrscheinlich. Mhm. Und der andere aus Südkorea. Wir sprechen von dem südkoreanischen Film. Denn der andere, der amerikanische, ist mit Anthony Starr, also dem Homelander. Und der heißt in Deutschland Knock, Knock, Knock. So. Um den geht's nicht. Nein. Den haben wir nicht gesehen, noch nicht.
Also wir haben den Trailer 20.000 Mal gesehen, aber den Film noch nicht.
Aber dann haben wir den Film eigentlich gesehen.
Wir reden von Cobweb, dem südkoreanischen Thriller. Cobweb übersetzt heißt übrigens Spinnennetz. Und Hauptrolle spielt darin Song Kang-ho. Und deswegen bin ich sehr traurig, dass ich den nicht gesehen habe, weil ich den Robert De Niro Südkoreas sehr mag.
Ja.
Weil man kennt ihn aus Filmen wie The Host, Parasite, Snowpiercer, Memories of Murder. So bei allen namhaften südkoreanischen Filmen hat der irgendwie, ist der oft zu sehen.
Der Til Schweiger von Südkorea.
Autsch. das nehmen wir gerne mit. Und ich fand ihn auch hier fantastisch in dem Film.
Der hat ja mit dem Regisseur schon mehrere Male zusammengearbeitet, unter anderem in The Good, The Bad, The Weird, den ich sehr empfehlen kann.
Der Ji-Woon Kim heißt der Regisseur.
Ja.
Und der hat meinen Lieblings-südkoreanischen Film gemacht. Und zwar I Saw the Devil.
Oh ja, der ist fantastisch.
Hat aber auch mit Arnie The Last Stand gemacht. Und einen anderen tollen Film, den ich jedem empfehlen kann, A Tale of Two Sisters.
Mhm.
Ist auch ein großartiger Horror-Drama.
Aber I Saw the Devil sollte man mal gesehen haben.
I Saw the Devil also sollte man gesehen haben, wenn man auch so, wenn man das ertragen kann. Da passiert wirklich brutales, tiefgreifendes, schlimmes, psychologisch schlimmes Zeug da drin.
Das stimmt. Der Serienmörder, um den es geht, der hat's wirklich faustdick hinter den Ohren. Und es ist wirklich, da geht's tief rein.
Ja,
genau. In den Morast.
Aber in Cobweb geht's eben um einen Regisseur, Song Kang-ho spielt einen Regisseur, der hatte einen sehr guten Debütfilm, aber seitdem ist er irgendwie ein bisschen abgeschifft und jetzt steht sein neuer Film an und eigentlich ist er schon abgedreht, aber er hat einen Geistesblitz und hat das Drehbuch nochmal umgeschrieben. Er will das Ende nochmal umschreiben und kämpft jetzt dafür, dass er nochmal 2 Drehtage bekommt, um das Drehbuch nochmal umzusetzen, also quasi das abgeänderte Drehbuch. Und genau darum, um diese 1-2 Tage geht es in dem Film. Und man bekommt den kompletten Wahnsinn einer Produktion mit. Weil eigentlich sagt die Produzentin, nee, wir haben keine Drehtage mehr. Aber er brennt halt so für das Ding, weil er denkt, dass das wieder so seine Karriere auf Vordermann bringen kann.
Mhm.
Das ist aber jetzt nur die Oberfläche. Es passiert so viel in dem Film. Es wird viel gedreht. Es gibt viele lustige Dialoge und absurde Dialoge zwischen den Produzenten, dem Regisseur. Dann spielt aber auch noch so ein bisschen die Regierung von Südkorea mit. Ich kenne mich mit dem Zeitraum nicht so aus, aber da gab es
70er Jahre.
Viel ja. Zensur. Also wenn du halt einen Film rausbringen wolltest, musste das Drehbuch erstmal an die Zensurbehörde, an dieses Kulturministerium, das musste abgesegnet werden und so weiter und so fort. Und das spielt dann auch noch mit rein. Und irgendwie, es fühlt sich so an, als ob sich wirklich alles gegen diesen Regisseur verschworen hat. Aber er will doch einfach nur seine Vision umsetzen.
Ich habe gerade so ein Aufwachen. Ich dachte mehr, das wäre so ein relativ verzwickter Thriller oder sowas, der so in die Richtung, meine Fachrichtung geht. Das ist er gar nicht.
Nee,
gar nicht.
Das ist eher so, es ist so schwer zu beschreiben, aber es ist halt ein Film übers Filmemachen.
Mhm.
Und ich finde es auch super spannend, irgendwie in die südkoreanische Filmlandschaft mal so zu blicken. So, das war ja auch so ein Behind the Scenes wirklich so, wie das damals auch mit der Zensur eben ausgesehen hat, denn die drehen diesen Film eigentlich illegal. Also, die haben sich so ein bisschen an der Zensur so vorbeigeschmuggelt.
Ja.
Und irgendwie ist die Stimmung am Set auch wirklich schwierig. Niemand hat Bock auf den Film.
Die haben halt 2 Tage Zeit, um das nochmal umzuschmeißen. Und das ist wenig. Das Richtig. Ist extrem ja.
und,
wenig
Zeit. Und es kommen Probleme an Probleme rein sich da an. Das ist wirklich, der steigert sich immer mehr. Ist super Meta, weil auch immer irgendwie noch Filmszenen noch mal so eingeblendet werden, die von dem eigentlichen Film.
Ja.
Und es baut sich immer weiter auf. Und er dauert 130 Minuten. Aber ich finde, er ist keine Sekunde zu lang.
Schön. Also ich finde, zwischendurch fand ich ein bisschen zu lang. Aber so wie er sich aufbaut, das Finale, das ist ganz groß.
Jonas, du findest jeden Film zu lang. Das hat mir immer stimmt, aufgefallen. Du bist allgemein der Meinung, Filme sollten
rasant und kürzer sein. Ein paar Filme nicht zu lang.
Finde ich aber auch. Ich bin eher, aber hier habe ich das gar nicht gehabt. Also hier war ich wirklich so, ja, doch, das ist ein rundes Ding.
Ich habe das auch. Ich habe das eher selten.
Also ich könnte mir vorstellen, dass dir der Film und vor allem das Ende sehr, sehr gut gefallen.
Ja, ich finde es auch wirklich schade. Also ich hätte den so gern gesehen und ich will es auch unbedingt nachholen. Also wenn man auch nachguckt, wann der in Deutschland startet, dann heißt das immer nur demnächst. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Der hat noch keinen Starttermin. Mhm. Ich bezweifle auch, dass der im Kino kommt. Ja,
das wird so ein Direct-to-DVD-Ding.
Wahrscheinlich. Ja. Streaming. Ja.
Vielleicht. Keine Ahnung. Aber es spielt halt Song Kang-ho mit.
Ja.
Und ist von Ji-Woon Kim.
Cobweb.
Vielleicht.
Aber jetzt kommen wir zu meinem Favoriten, dem größten Flop des Festivals, dem schlimmsten Film des Festivals. Es ist ein Film, auf den ich mich persönlich aber eigentlich sehr gefreut habe. Der war so vielversprechend. Und ich bin ganz offen, ich sage es offen heraus, was dieser Film ist. Ich sag's anders. Ich mag, was der Film sein möchte.
Eine Star-Wars-Porno-Parodie.
Ja. Ich hasse, was der Film ist. Ja, es soll eine groteske Science-Fiction-Satire vor allem auf Star Wars sein. Es ist ganz offensichtlich, weil Leute mit Lichtschwertern rumrennen.
Aber mit was für Lichtschwertern? Das sind wirklich,
Zollstock-Lichtschwerter.
Ja, genau. Der Griff ist wirklich ein Zollstock.
Ja.
Und da kommen so 3 Klingen raus. Das sieht auch wahnsinnig hässlich aus.
Dieser Film heißt L'Empire, The Empire. Wir haben extra nochmal nachgegoogelt, wie man das Wort ausspricht im Französischen. Das
setzt auch Scheißhaufen, wirklich. Ich finde diesen Film so fürchterlich kacke.
Es ist ein französischer Film. Es geht um ein Fischerdorf. Ein französisches Fischerdorf, das so an die Normandie oder sowas erinnert.
Ja.
Sehr beschaulich.
So ein kleines Örtchen.
Genau. Und dort spielt sich allerdings eine gigantische Verschwörung ab. Ein Krieg zwischen zwei Alien-Spezies, nämlich die Nuller und die Einser. von denen manche Spione den Körper der Menschen in Besitz genommen haben und da dann auf der Erde ihre Streitigkeiten austragen quasi. Und auf der Erde wird auch noch dann der sogenannte Magat geboren, so eine Art Messias der Nuller.
Bisschen, oder das Böse.
Der Antichrist.
Der quasi. Antichrist quasi, genau. also im
Endeffekt. Der Anti-Nuller.
Der Anti-Einser.
Der Anti-Einser.
Der Minus-Einser.
Der Minus-Einser.
Genau. Und ja, eigentlich hatte ich da tierisch Bock drauf. Ich finde, das klingt total interessant. Und ich muss auch sagen, es gibt auch eine Szene, in der ich Spaß hatte. Das ist nämlich wirklich dann, wenn die Bürgermeisterin dieses Örtchens ist in Wahrheit eine Einserin. Und dann führt die halt so ein Gespräch mit so einer Frau auf dem Marktplatz halt über so Sachen, die sie stören an dem Örtchen. Da liegt schon wieder Müll auf dieser einen Straße rum und so weiter.
Okay, da muss ich ja zustimmen, das war eine wirklich witzige Szene.
Und das war eine witzige Szene. So, abseits von dieser einen Szene fand ich diesen gesamten Film auch wirklich unerträglich.
Es ist ganz, ganz schlimm. Also ich habe den Film auf der Berlinale umgangen, denn da lief er auch bereits. Und ich habe mehrere Stimmen gehört, dass dieser Film fürchterlich sein soll.
Am Anfang des Festivals wurde uns auch quasi gesagt, da gibt es immer auch so eine kleine Ansage von dem Matthias, der das immer macht. Und der hat gesagt, dass es in Berlin auch einige Walkouts gab, direkt zum Anfang vom Film schon.
Man muss aber auch dazu sagen, dass er auch bei den, genau da auf der Berlinale, auch den Silbernen Bären gewonnen hat.
Den Preis der Jury. Das hat mich noch viel wütender
gemacht.
Ja, das
hat mich auch noch viel wütender gemacht.
Also, dieser Film hat es geschafft, mich wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, dieser Film wurde gemacht, um mich wütend zu machen. Der hatte so viele Elemente, die mich abgefuckt haben. Ich habe die letzte halbe Stunde alle zwei Minuten auf die Uhr geschaut und ich konnte nicht fassen. Ich habe mich in Physikstunden aus der 11. Klasse zurückerinnert, wo die Zeit wirklich so träge rumgeht, dass man einfach nur, man will einfach nur einschlafen und nie wieder aufwachen. Und das hatte ich bei diesem Film auch. Der hat mich wahnsinnig genervt. Ich fand die Schauspieler scheiße. Der Look war grauenhaft.
Krass, unnötig übersexualisiert auch.
Ja, Wahnsinn. Auch.
Also,
es gibt so viele Sexszenen. Du denkst so, nein, das kann es nicht sein. Und dann, ich habe auch immer zu Lenny rüber geguckt, weil ich das bei der einen Sexszene schon so, oh Gott, so gemacht. Und dann kam die nächste und ich gucke rüber zu ihm und er so, einfach so verzweifelt, ja,
ich weiß nicht, wo ich war, aber wir haben uns ja das französische Dune damit angeguckt.
französische
Dune? Ja, also es gab Dünen in dem Film. Stimmt. Und ich weiß nicht, was es sonst noch alles gab. Das Poster ist auch wirklich wahnsinnig schlimm. Das können wir vielleicht an dieser Stelle hier mal einblenden, damit Leute das sehen können. Es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig hässlich.
Ich finde, das sieht aus wie jemand, der das nicht so gut kann. So eine französische Version von Traumschiff Surprise.
Ja, aber
billig, aber richtig billig.
Traumschiff Surprise noch billiger, wirklich. Ob das möglich ist, ist die andere Frage.
Oh Gott, dieser eine Anführer der Nuller.
Genau.
Das hat mich so sauer gemacht. Also, das war einfach nur, ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, eine Figur zu erschaffen, die mich so wütend macht.
Der hat dann fünfmal Apokalypse auch gerufen. Apokalypse, Apokalypse. Weiß ich nicht. Und
es ergibt auch nicht Sinn. Ja. Dann öffnet sich ein schwarzes Loch neben der Erde und es schließt sich wieder. Und dann ist es
halt passiert. Das Geile ist, es läuft auf so einen riesigen Endkampf hinaus. Und Lenny so, ich wette mit dir, den zeigen die nicht.
Natürlich zeigen die den nicht.
Natürlich wurde der Endkampf nicht gezeigt. Das war wirklich so.
Das ist so ein Film, wo sich, glaube ich, Leute vorstellen, wie Arthouse-Film wirklich ist.
Ja, das ist ja absolut, genau. Der lebt
diese, also, ich meine, es gibt viele Arthouse-Filme, die ich großartig finde, aber es gibt also auch diese Arthouse-Filme, die gefühlt nur manche Leute verstehen, die nur wenige Leute verstehen.
Wir haben den
Film
auch wirklich nicht verstanden, muss man halt ehrlich sein.
Außer der Kampf des Guten gegen das Böse und
Aber der hat auch keinen Sinn ergeben, weil irgendwie wurden die Menschen von den Nuller oder Einsern eben übernommen, aber dann gab es so Zwischenstufen, dass du ein Halbmensch, Halbeinser bist und das wurde niemals wirklich erklärt, wie das so richtig funktioniert.
Niemanden juckt, dass da ein riesiges Raumschiff auf der Erde landet.
Alles so, ja,
neben dem Fischerdorf, das interessiert niemanden.
Ja, ganz normaler Dienstag in dem Dorf.
Ich saß auch da und war komplett überfordert und sehr erstaunt.
Bei dem Film hatte ich mal immer das Gefühl, so könnte ein Film aussehen, der ja komplett von einer KI geschrieben wurde.
Ja, das ist das Gefühl, hatte ich teilweise auch, ja.
Und das ganz Abstruse ist noch, es gibt so ein Ermittler-Duo in diesem, in diesem Film drin.
Ja.
Und einer von denen sagt halt gar nichts, der macht nur wilde Gesichtsakrobatik und sieht aus wie Hand of Blood. Und
der ist der Chef auch, glaube ich, von dem
Film. Genau, Mal, ne? Und der ist der Chef und der macht die ganze Zeit nur.
Stimmt, redet die ganze Zeit. Ja.
Und das war's. Und das soll der Gag sein.
Naja, dann guckt der Frauen hinterher, denen dann die den Rock dann hochziehen und so weiter. Und das ist die ganze Zeit nur durchsexualisiert, wie die Frauen. Also es geht halt sehr viel darum, da wieder mit dem menschlichen Körper zu erforschen und dann Sex wieder zu entdecken und so weiter.
Es gibt auch einen tanzenden Unterkörper in diesem Film. Mhm. Also es gibt wirklich nur einen Unterkörper.
So ein Torso.
Genau.
So ein tanzender Torso.
Ja.
So ein
tanzender Torso.
Ohne Arme, ohne Kopf.
Genau. Und wo diese Anführer von den Einsern. Was war? Nee, der Anführer der Nuller.
Das ist scheißegal.
Nuller.
Das waren die Nuller.
Ja. Genau, der hat sich sehr daran erfreut, dass er so ein tanzender Torso für ihn ist. Und dann hat er die ganze Zeit wild da rumgetanzt und
die Szene läuft dann auch so 3 Minuten oder sowas, ja.
Das ist wahnsinnig. Das einzig Coole wirklich, finde ich, dass die Raumschiffe haben, die so Kirchenästhetik
haben. Die Kirchen sind, ja, absolut. Ja.
Und das ist wirklich cool, hat man aber auch nichts draus gemacht.
Nö, absolut nicht. Und der Film hat auch mich gebrochen, definitiv. Und dabei fand ich halt diese Grundidee eigentlich fantastisch.
Dass du das gesagt hast, hat mich irgendwie nach dem Film schon richtig wütend gemacht. Auch. Wenn du irgendwas finden wirst, was du in dem Film gut findest und ich wollte den Film einfach nur hassen.
Ich mag diese Idee, dass du halt diese diese riesige Science-Fiction-Geschichte aber in einem französischen Fischerdorf erzählst und das auf diesen beiden Ebenen stattfindet. Teilweise reden ja auch Figuren miteinander, von denen du halt weißt, das sind führende Spione der Einser und der Nuller, die aber dann so ein alltägliches Gespräch über das Wetter führen in diesem Fischerdorf. Ja. Das ist ja der Gag dieses Films, diese Ebenen, die aufgemacht werden. Aber wirklich, du sitzt da und diese Handlung, diese Erzählung führt halt ins Nichts und stattdessen bekommst du die vierte oder 14. Sexszene serviert, die sich auch endlos zieht, bei der ich halt wirklich da sitze.
Du hast danach wirklich keinen Bock mehr auf Sex. Also bist du wirklich so, das ist danach so wirklich so, das ist das, das ist wirklich das, nee, ich habe wirklich so, ich lebe jetzt auf Ewigkeit enthaltsam.
Also das ist so das Gegenteil von einem Boner quasi. Ja. Yes. So, die Schamlippen machen so verschließen. Ja, so das Gefühl hatte ich auch bei L'Empire. Also wirklich, das ist ein Film, der einen bricht. Und wir haben eigentlich uns bei CSB auf die Fahnen geschrieben, dass wir immer möglichst positiv über Filme sprechen und Leute dazu animieren, ins Kino zu gehen und lieber mal auch Filme, die wir vielleicht nicht so toll finden, auch trotzdem im Kino zu gucken und denen eine Chance zu geben und sich selbst ein Bild zu machen und so weiter. Bei L'Empire ist wirklich so ein Film, bei dem das hart auf die Probe gestellt wird.
Sehr hart. Ich glaube auch, dass den Film wahrscheinlich auch mehr sehen werden, als man denkt, weil er eben den Silbernen Bären gewonnen hat.
Mhm.
Und falls ihn jemand gesehen hat, schreib mal in die Kommentare.
Was?
Also, ich habe dann nach dem Film auch
schreib uns bitte ein Essay in die Kommentare.
Ich habe nach Kritiken gesucht, die den Film gut fanden,
weil
ich das nachempfinden wollte, was so jemand fühlt.
Und wir haben online eine gefunden, die hat 4 von 5 Sternen gegeben und wir wollen diese Person ausfindig machen und töten.
Ja.
Nein. Und das, was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, ist dieser Protagonist, der wirklich das unsympathischste Arschloch auf der ganzen weiten 100%, Welt ist.
Ja.
Joni heißt er.
Ah oh nein, ja, stimmt, das ist Joni.
Aber mit einem
Y statt einem I.
Richtig.
Ja. Dann ist er beruhigt.
Und wirklich, also ich wollte ihm so oft wirklich einfach nur in die Fresse hauen. Wirklich, es ist so unsympathisch, wie er die ganze Zeit auch über Frauen redet.
Ja.
Und einfach wirklich nur als notgeiler Bastard da irgendwie durch die
Gegend läuft. Das ist wirklich so. Also, das ist auch Male Gaze der Film quasi. Es gibt ja diesen filmischen Mechanismus, dass man auf wie Frauenkörper und so weiter im Film angeguckt werden. Und egal, wie man dazu steht, also der Film ist ein perfektes Beispiel dafür.
Also, da läuft eine Person auch unnötig oft in wirklich sehr, also Kleidung rum, die der Joni ansprechend findet. Und
der Joni im Film nicht.
Ach so, der, ja.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, und ich gucke halt irgendwie nach rechts und Jonas sitzt da mit seinem Ständer in der Hose und sabbert. Nein, kleiner Schatz noch ran. Aber lass uns lieber, es war wirklich, der war, also es ist ja nicht der einzige Grund, es ist dieser Film, also es gibt hunderte Gründe, warum wir diesen Film zum Kotzen fanden.
Wirklich.
Und das, ich wüsste auch nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Wie gesagt, ich mag die Grundidee, was dieser Film eigentlich ursprünglich mal sein sollte. Und das war's.
Und der sonst, Film ja. ist 110 Minuten zu lang, einfach wirklich.
Also jede Sekunde ist zu lang, ja.
Das ist,
ja. Und auch, sorry, dass ich das gerade in die Länge ziehe, die reden immer wieder in dieser tiefen Stimme.
Oh.
Mit dieser Alien-Stimme, oh wenn die sich offenbaren. Oh mein Gott, das ist so ein nervenzerfetzender Klang. Ich habe wirklich da gesessen, das war eine Qual.
Oder rückwärts also abgespielt.
Nee, ja. Es gibt auch eine Szene, wo diese beiden Ermittler das mit dem Auto, und da ist so extrem laut Vogelzwitschern also das, ich irgendwie hatte das Gefühl, dass das niemand mitbekommen hat, aber mich hat das nicht so krass genervt.
Ja.
Ja.
Kommen wir doch zu dem besseren. Lampier hat auch übrigens noch keinen Starttermin in Deutschland.
Ich niemals ein, also wirklich. Ich gönne es der Menschheit.
Late Night with the Devil war euer Favorit des Fantasy-Filmfests. Erzählt mal warum oder genau. Verratet mal ein bisschen, was diesen Film ausmacht.
Das war ja der eigentliche Abschlussfilm, aber halt der vorletzte Film, der lief. Und der ist nur 86 Minuten lang. Und David Dastmalchian spielt die Hauptrolle, den kennen wir als, der ist eigentlich so ein ewiger Nebendarsteller.
Ja.
Und der immer eher so böse Figuren, absurde Figuren spielt, zum Beispiel in Prisoners, in Dune, in Suicide Squad.
Aber auch immer wirklich am Rande.
Genau.
Der hat ja auch, ich finde, das ist wie so ein moderner Steve Buscemi, der hat so einen sehr eigenartigen, also ich will jetzt kein Bodyshaming oder sowas betreiben, aber der sieht einfach. Also, der sieht weird aus.
Weißt du, wie der aussieht?
Das meine ich, ja.
Der sieht Kafkaesk aus. Ich finde, das sollte Franz Kafka spielen. Ja.
Mhm. Und das ist halt so ein unfassbar talentierter Schauspieler. Ich mag den ich habe den noch nie gesehen. Also, ich habe den jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe auf der Leinwand, dachte ich mir, das ist einfach ein unfassbar unterhaltsamer, interessanter, spannender Schauspieler.
Finde ich auch. Aber warte, wichtige Frage. Bei Franz Kafka, sieht Franz Kafka auch Franz Kafkaesk aus?
Nein, ich wollte einfach nur.
Okay,
du warst also der ist ja schon, der war ja schon, Franz Kafka war ja schon gut aussehend irgendwie als junger ja, Mann. Ja.
Aber, der hat so dieses melancholische, dieses, weißt du, was ich meine? Dieses so in sich gekehrte. Ich finde, der hat so diesen Blick.
Finde ich auch, und das macht er eigentlich auch hier so mit seiner Rolle in Late Night with the Devil.
Genau, da geht es nämlich um er spielt da den Fernsehmoderator
Jack Delroy,
der eine sehr erfolgreiche Show hat, die Night Owls heißt.
In den 70ern.
In den 70er Jahren in den USA. Und er ist super berühmt, aber er hat so halt einen Nemesis, sag ich mal. Er will eigentlich immer höhere Einschaltquoten haben als Jack Carson.
Oh,
das ist die Carson-Show.
Ja.
Und dem jagt er so ewig hinterher. Und
das war ja auch in echt der Late-Night-Moderator schlechthin.
Genau,
der das überhaupt
in den 70er Jahren.
Ich glaube, das war auch, glaube ich, der Erste, der es überhaupt erfunden hat.
Ja. Und
ich schaue das
nach. Im Film ist es dann so, das wird so erzählt, dass irgendwas ist mit dieser Show passiert. Man weiß nicht ganz genau, aber ne, man kann das schon so ein bisschen erahnen, Late Night with the Devil, dass da irgendwas Komisches sein muss. Und im Film wird es dann so erzählt, dass das Mastertape dieser Show wieder aufgetaucht ist und dass man das jetzt dann quasi sieht. Und deshalb sieht man quasi die Aufzeichnung einer ganz besonderen Show zur Halloween-Nacht, wo dann viele interessante Dinge passieren, viele übernatürliche Dinge passieren, die wir dann auf dem Mastertape sehen.
Also es ist auch aufgebaut wie eine Mockumentary. Also wir kriegen am Anfang so
Found Footage quasi.
Genau. Also es ist am Anfang wird noch erklärt, was es so alles mit Jack Delroy auf sich hat. Es wird seine ganze Geschichte noch mal erzählt, dass er auch so ein paar dubiose Sachen gemacht hat. Und dann wird gesagt, dass er aber noch mal dieses Comeback hatte und diese eine dubiose Show hatte, die alles verändert hat, was die Menschheit anscheinend weiß, aber man hat jetzt noch mal dieses Tape gefunden und das wird dann abgespielt. Mhm. Also wir kriegen eine gesamte Late-Night-Show zu sehen.
Ja.
Eine ganz fiktive Late-Night-Show.
Das ist dann halt so, du siehst halt ganz oft so die Kameraansichten, du siehst teilweise auch so quasi so Kameraeinblendungen wie die Blende oder sowas. Das ist manchmal mit drin, das ist aber auch sehr abwechslungsreich, das nervt nicht. Mhm. Und das wird, im Film wird es auch erzählt, es gibt so Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Also das wechselt dann schon so, dass du merkst, dass das jetzt nicht so eine Behind-the-Scenes-Aufnahme ist, sondern dass die einfach den Figuren mitfolgen und halt quasi, was die hinter den Kulissen quasi sagen, was die aber niemals vor einer Behind-the-Scenes-Kamera sagen würden. Aber ich finde, das fügt sich trotzdem ganz gut in den Film ein. Man akzeptiert das dann ja, halt. Also, ja. Es hat mich jetzt persönlich, ich kann auch verstehen, dass das vielleicht bei anderen Leuten vielleicht anders ist, hat mich jetzt nicht aus der Immersion gerissen. Und du kriegst quasi so die komplette Show serviert.
Und ist das eine Horror-Show?
Ja, ist eine
Horror-Show. Es spielt halt so Halloween-Nacht und deshalb hat er auch ganz besondere Gäste geladen. Einen Illusionisten, dann ein Mädchen, was von einem Dämon besessen sein soll und es quasi. Das, der
eskaliert das Ganze dann?
Ja.
Enttäuscht, wenn es einfach nur die Show ist und dann endet das.
Nee, also ich meine, das heißt, der Film heißt Late Night with the Devil. Da passieren einige abstruse Sachen, aber ich will jetzt nicht dazu
spitzt
sagen.
Spitzt sich auf jeden Fall zu. Also es passieren immer mehr weirde Sachen. Also es wird also von Anfang an wirklich auch so gesagt in dieser Dokumentation, die anfangs gezeigt wird, dass diese Show sehr dubios und umstritten war und halt auch, dass das Tape lange Zeit halt verschollen war und man jetzt eben aufschließen wollte, was es mit dieser Show eigentlich auf sich hat. Also es wird ein riesiges Geheimnis um diese Show gemacht.
Mhm.
Und diese Behind-the-Scenes-Sachen werden halt gezeigt, wenn in der Late-Night-Show Werbung ist. Also ja, wenn gesagt wird, wir gehen jetzt in die Werbepause, dann werden auch die Behind-the-Scenes-Sachen gezeigt, die während der Werbepause stattgefunden haben.
Ja.
Was wichtig ist, was ich finde, was man bei diesem Film immer noch erwähnen muss, ist, dass hier mit KI gearbeitet wurde und das
die so drei Bilder, ja.
Genau, und dass das so einen riesigen Aufruf im Internet
Shitstorm,
hatte.
Ja.
Riesigen Shitstorm. Und es ist so, dass wenn gesagt wird, wir haben Werbung oder sowas, dann wird nochmal dann wird so ein Zwischenbild eingeblendet. Und da sind drei von mit KI generiert worden.
Ja.
Und die beiden Regisseure Cameron und Colin Cairns, die haben sich jetzt dafür dazu mal geäußert. Und auch, finde ich jetzt ein bisschen so halbherzig. Sie haben gesagt, in Zusammenarbeit mit unserem fantastischen Grafik- und Produktionsteam, das unermüdlich daran gearbeitet hat, dem Film die Ästhetik der 70er Jahre zu verleihen, die wir uns immer vorgestellt hatten, haben wir mit KI für drei Standbilder experimentiert, die wir weiter bearbeitet haben und die schließlich als sehr kurze Einblendung im Film erscheinen. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben aber einen geilen Film gemacht.
Ich find's okay, um ganz ehrlich zu sein.
Ich find's auch okay. Also es kommt.
Ding ist, wenn du es halt
KI siehst, assistiert.
Du denkst dir halt so, ey, ihr habt so ein krasses Szenenbild gemacht, dann diese extra Mile, diese drei Grafiken hättet ihr jetzt auch machen können.
Genau.
Also ich persönlich fand es jetzt nicht so schlimm, aber andererseits hätte es auch nicht sein müssen. Ich meine, das hat jetzt so einen krassen Shitstorm hervorgerufen,
mit dem
man ja vielleicht auch hätte rechnen können.
Da geht die Reise aber hin, also sind wir mal ehrlich.
Ja,
also,
natürlich, aber ich finde so gerade nach dem SAG-AFTRA-Streik, was natürlich jetzt die SchauspielerInnen betroffen hat, aber es geht ja so darum, dass man schon noch die Kunst von künstlicher Intelligenz ein bisschen schützen möchte.
Ja.
Und ich finde es dann doch irgendwie immer ein bisschen traurig, wenn das dann irgendwie so doch geschieht.
Ja.
Aber letztendlich tut es dem Gesamtwerk keinen Abbruch.
Ja, ich kann das ja, also ich habe das ja, ich plaudere auch mal gerne aus dem Nähkästchen gerade. Ich bin ja Brettspieler auch sehr in meiner Freizeit und da gibt es auch diese Diskussion. Da gibt es diese Diskussion halt auch gerade, das ist ein Riesenthema. Gerade im Brettspielbereich, wo du halt für viele, sagen wir mal, du machst ein Brettspiel mit 150 Karten und theoretisch brauchst du 150 Artworks, die du auf die Karten packen musst. Deswegen ist das auch da ein Riesenthema, weil du plötzlich halt auch einzelne Künstler und Brettspielautoren halt einfach eine KI drauf ansetzen können. Okay, ich habe hier eine Karte, das soll ein T-Rex sein oder was auch immer, dann sage ich der KI, mach mir einen T-Rex und das packe ich halt drauf. Und es werden schon ganze Verlage und so weiter boykottiert, die halt auch auf KI setzen. Das ist da, es ist tatsächlich schon gerade aktuell ein noch größeres Thema, als bei Filmen der Fall ist. Aber ja, es ist schwierig.
Mhm,
ich finde es auf der einen Seite okay, weil es halt wirklich, weil es einfach nur drei kurze Bilder sind, die anscheinend im Film wirklich nur eine Sekunde zu sehen sind, die halt auch noch bearbeitet wurden von Menschen und so. Gleichzeitig, genau wie du sagst, Jonas, warum? Wozu? Ja,
also, man muss natürlich auch sagen, es ist auch keine riesige Studioproduktion. Also, es ist auch eher ein Indie-Film. Und dann kann man natürlich irgendwie noch sagen, okay, Kosten wurden gespart, aber für drei Bilder Kosten sparen ist jetzt auch die andere Sache.
Ja.
Also, vor allem, weil dieser Film eben so einen einzigartigen Look hat. Dieses Set-Design ist wahnsinnig toll, vor allem gegen Ende hin wirkt das nochmal sehr abstrus. Und ich finde, die haben da echt was Tolles auf die Beine gestellt. Und dann hätte es das nicht gebraucht. Aber wir können doch jetzt einfach mal über die Qualität des Films reden.
Ja, ich finde nämlich, was den für mich auch so hervorgehoben hat, war halt einerseits dieser Look. Darauf muss man halt stehen. Das sieht dann halt aus wie eine Show aus den 70ern.
Late Night Show.
Auch so von der Präsentation, ne, wie er als Talkshow-Host das alles macht, die Witze. Das ist natürlich alles so in diese Zeit, aus dieser Zeit.
Ja. Von Johnny Carson inspiriert, nicht Jack Carson übrigens, Johnny Carson.
Johnny Carson, ja.
Und er war nicht der Erste, aber der Erste, der es populär gemacht
hat. Ja, und der war halt riesig.
Der Late-Night-Gott schlechthin, ja.
Ja, genau. Der damalige Jimmy Fallon. Ja.
Und ich finde halt so, das Zusammenspiel zwischen diesen ganzen Figuren ist halt super interessant, weil du hast halt einerseits Jack Delroy, der sich halt wieder beweisen will, der halt diese, mit dieser Show wieder so richtig starten will, weil er in seiner Vergangenheit einfach so ein paar Rückschläge hatte. Mhm. Dann seine Gäste halt, der eine ist halt so ein Hellseher, wo du halt schon so denkst, das ist so fishy, das ist ja alles, das ist alles Quatsch. Dann hat er aber auch noch so einen Skeptiker eingeladen, der selber früher so Illusionist war und das alles enttarnen will. Und dann eben noch eine Parapsychologin und die ein Mädchen quasi im Schlepptau hat, die von einem Dämon besessen sein soll. Mhm. Und wie das halt alles zusammenspielt, der hat halt auch quasi noch so einen Sidekick, der so ein bisschen abergläubisch ist, was dann so ganz witzig ist oder spannend ist im Zusammenspiel mit den anderen halt. Und noch so einen Produzenten, der halt wirklich so, wir wollen hier einfach ein riesiges Spektakel, das soll alles komplett skandalös sein. Ja, wir wollen halt hier die Einschaltquoten des Jahrhunderts haben.
Der dann auch wirklich so keine Skrupel hat und sagt, ey, zeig dir nochmal, also wirklich, wenn dann irgendwas schiefläuft oder so ein bisschen absurd ist, sagt er, ey, halt da weiter drauf, wir brauchen das mehr, wir brauchen mehr Skandal und alles.
Ja. Auch wenn es denen jetzt unangenehm ist, die sollen genau das nochmal machen, das war perfekt.
Ja. Mhm. Ja. Jemand, der, wenn er heute leben würde, Titten aufs YouTube-Thumbnail packen würde.
Richtig.
Genau.
Genau.
Genau. Mit Pfeil noch.
Nein, wenn er heute leben würde, würde er L'Empire machen.
Ja, L'Empire. Okay. Ja. Ja, also sehr empfehlenswert.
Ja, wahnsinnig. Night of the Devil. Und vor allem knackige, knapp 90 Minuten.
Ja.
Und erzählt darin echt alles.
Und noch besser, der startet Anfang Juni in den Kinos.
Und schaut euch den
mal an. Sehr empfehlen.
6. Juni in Deutschland im Kino, Late Night with the Devil. Das ist zwar jetzt noch über einen Monat hin, aber lasst euch das nicht entgehen. Ich werde es mir nicht entgehen lassen, ich habe den nicht sehen können. Ich werde den da auf jeden Fall nachholen.
Ja. Voll, und es ist einfach wirklich ein einzigartiger Film, ja. der eine super einzigartige Idee hat. Und das hat man halt einfach so noch nicht gesehen. Und ich finde das halt.
Ja, doch.
Ich finde das immer
doch, super, doch. Wenn Leute aktuell. Sagen. Auf Netflix.
Ja,
was? Doch, ja. Aktuell kann man das sehen. In Rebel Moon Teil 2.
Ah,
die Narbenmacherin.
Ja, die hat. Weißt du, dieser Film hat sehr viele Narben bei mir hinterlassen.
Ja, okay. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Ich habe. Ich, ewiger Zack Snyder-Apologetiker, der viele Filme auch von ihm nicht mag, der auch findet, dass da sehr viel Schund produziert wurde.
Aber du liebst Sucker Punch.
Nein, auch nicht. aber gerade was so seine Comic-Verfilmung angeht, habe ich da eine große Schwäche und für das, was er immer wieder versucht. Und Army of the Dead ist das beste Remake vielleicht ever. So. Nicht Army of the Dead. Dawn of the Dead, sorry. Um Himmels Willen, sorry.
Ich war auch gerade wirklich so.
What? Sorry, Dawn of the Dead ist das beste Remake immer. Army of the Dead ist Army of the Dead. Gut, zwei völlig unterschiedliche Filme, weil es in beiden um Zombies geht. In Rebel Moon geht es nicht um Zombies. Das sollte mal ein Star Wars-Projekt sein, das Zack Snyder an Lucasfilm gepitcht hat, aber die haben es nicht angenommen und dann ist er zu Netflix gegangen und die haben gemeinsam gesagt, wir machen daraus jetzt einfach unser Ding. Ein Zweiteiler, eine Videospiele machen wir dazu, vielleicht kommt mal eine Serie und so weiter. Und jetzt kommt's. Wir haben ja jetzt Rebel Moon 2 gesehen.
Ja.
Und es ist ja so, ohne jetzt zu spoilern, der lässt ja schon die Tür sperrangelweit offen für einen dritten Teil.
Ja.
Da saß ich schon und dachte mir, warum? Ich dachte, es sollte ein Zweiteiler werden. Ich dachte, wir sind befreit. Und dann habe ich das gegoogelt und mir gedacht, okay, es gibt also doch einen dritten Teil, ist der geplant, ist der abgedreht, wann kommt der? Kommt der auch genauso wie der zweite Teil irgendwie ein halbes Jahr später als der?
War das nicht noch viel schlimmer?
Es ist noch viel schlimmer. Zack Snyder plante 6 Filme im Rebel Moon-Universum.
Und die 6. kommen auch, oder was?
Ich glaube, die sind geplant. Ich bin
aber
mir nicht sicher.
Die sind doch alle, also der erste ist ja vor
allem. Nein, also die sind nicht bestätigt. Aber
okay.
So, ich habe den ersten gesehen damals in der Pressevorführung. Auf der großen Leinwand durfte ich den sehen, kam raus und dachte mir, also der Film ist wirklich unguckbar.
Ja. Dieser Trailer,
da stimmt nichts.
Dieser Trailer dazu ist so misleading, weil er wirklich. Ich finde, da macht er wirklich Spannung. Man bekommt richtig Bock, diesen Film zu schauen. Und man hat irgendwie das Gefühl, dieser Film wurde nur produziert, um einen coolen Trailer zu machen.
Ja. Es geht um ein Imperium, das es auf einen Mond, das es auf einen Mond abgesehen hat. Auf diesem Mond leben Bauern. Dort lebt auch eine untergetauchte Frau, die natürlich eine ganz illustre Vergangenheit hat, die natürlich in diesem Film auch noch durchleuchtet wird. Und das Imperium landet eines Tages auf diesem Mond und sagt, ihr habt so und so viel Zeit, um uns so und so viel Getreide zu geben. Und wenn ihr, das ist natürlich eine ultra krasse Menge, die sie natürlich niemals aufbringen können. Und wenn ihr das bis dahin nicht schafft, dann machen wir diesen ganzen Mond platt, dann zerstören wir euer Dorf.
Vor allem mich dieser Film schon in der ersten Viertelstunde einfach verloren, weil es darum ging, wir brauchen jetzt Getreide aus diesem kleinen Dörfchen, Weil sonst kann das Imperium nicht weiter bestehen oder was? Was ist das?
Ja, das Problem ist nicht, dass man das so erzählt und dass das so funktioniert, sondern dass es nicht erklärt wird. Ich meine, Dune, Arrakis ist ja auch ein besonderer Planet, weil ja. Spice nur dort gibt und Spice halt die Grundlage für die Raumfahrt im gesamten Universum ist.
Aber das wird alles erklärt. Das hat halt so eine ganz andere Tragweite, weil ja, das halt einen definitiv. Ganzen Planeten betrifft und nicht ein Dörfchen, wo 20 Leute drin wohnen und die brauchen jetzt einfach das Getreide dafür. Das wirkt halt so, wir wollen es hier so den Star-Wars-Killer machen, ja. so ein großes Imperium, ja. so ein Universum beherrschendes Imperium und dann kommt es auf einen Mond an und ja. auf ein Dörfchen, wo ein bisschen Getreide produziert wird. Ja, und Rapid Moon
schmeißt es dir einfach hin. Du musst es akzeptieren, sonst ja. funktioniert dieser gesamte Film nicht. Und es ist halt so, es geht halt dann um diese Frau, die 6 Krieger zusammensucht, um halt dieses Dorf zu beschützen. Es ist, Zack Snyders Lieblingsfilm ist die 7 Samurai. 7 Samurai ist ein fantastischer Film. Ist ein Meisterwerk von Akira Kurosawa aus den 50ern. Ein fantastischer Film durch und durch.
Der bis heute noch zitiert wird in Dutzenden Filmen und Serien.
Den man auch heute noch wundervoll gucken kann. Ja. Das ist so über die 12 Geschworenen oder so. Der hat nichts von seinem Charme und seinem Tempo und so weiter verloren. Der ist fantastisch. Die Sache ist, die 7 Samurai funktioniert, weil es geht um ein Dorf, das von so einer marodierenden Gruppe von Räubern attackiert wird. Und dann werden 7 Samurai engagiert, die alle sehr unterschiedlich sind und aus unterschiedlichen Motiven agieren, die auch gar nicht zusammenarbeiten können, die aber dann doch dieses Dorf beschützen. So. Und dann gibt es halt diese spektakuläre, diesen Showdown zwischen Räubern und den Samurai und dem Dorf. So. Und das funktioniert. Aber in Rebel Moon geht es um ein planetenumspannendes Imperium, das es aber auf diesen einen Mond und auf dieses eine Dorf auf diesem Mond abgesehen hat. Also der Scale ist so winzig.
Ja.
Und alle Figuren, die dann zusammengetragen werden im ersten Teil, die werden so einfach zusammengeworfen. Und es wird auch null von deren Lebensgeschichte oder sowas erklärt oder gezeigt. Mhm. Bei den 7 Samurai darfst du die 7 Samurai kennenlernen. Mhm. Und fieberst dann mit denen mit.
Ja.
Hier wird zum Beispiel die ganze Zeit behaupten, oh, General Titus, der ist so krass, aber jetzt ist er Alkoholiker. Und es wird zu keinem Zeitpunkt gezeigt oder erklärt, warum er krass ist.
Ja.
Warum? Es wird nur erklärt, dass er mal eine Schlacht geführt hat und da irgendwie sich ausgezeichnet hat. Nö, die behaupten einfach, der ist krass. Und dann musst du das einfach akzeptieren.
Ja, das im zweiten Teil haben wir das dann versucht, noch mal gut zu machen.
Und jetzt kommt's. Ja. Und das finde ich gut. Ich finde, das ist mein Hot Take. Ich finde, Rebel Moon 2 ist immer noch Schund. Es ist wirklich Schund Science Fiction, wirklich vom Grabbeltisch. Ganz schlimm, teilweise auch Effekte sind teilweise auch nicht gut.
Ja.
Ich finde ihn aber guckbar, im Gegensatz zum ersten Teil, der für mich unguckbar ist. So, das ist für mich so der wesentliche Unterschied. Ich finde schon, dass der zweite Teil es besser macht als der erste.
Man sollte ihn aber trotzdem nicht gucken.
Du musst ja den ersten gesehen haben, um den zweiten zu schauen.
Ja, ja natürlich, ja.
Ich finde es ein bisschen traurig, wie er das aber gemacht hat, diese Figuren vorzustellen. Weil es ist dann quasi so eine klassische Lagerfeuerszene.
Ja.
Und dann sagen alle so nacheinander, ah, übrigens, damals.
Mhm.
Was damals? Damals, als ich meine Familie verloren hatte. Das war so schlimm. Und dann wird das alles noch so gezeigt, natürlich in Zeitlupe, weil
ja, der gesamte Film besteht aus Zeitlupe.
Kann nur Zeitlupe.
Ja. Der gesamte, auch die Action-Szenen, die bestehen alle aus Zeitlupe. Ja.
Und dann denkst du dir so, okay, jetzt passiert noch was Neues, irgendwas zwischendrin. Nein, dann die nächste Figur. Ja, ich hatte damals meine Frau verloren.
Es ist schon.
Und das war das Schlimmste, was mir hier passiert ist. Und das wird so abgearbeitet. Das wirkt so, als ob er das eingefügt hätte, weil er so gehört hatte, ja, nee, im ersten Teil wird das noch nicht so richtig vorgestellt. Jetzt sparen wir uns eine Szene auf, wo alles so in einem Paket abgeliefert wird.
General Titus sagt ja am Anfang dieser Szene, mein Motiv, warum ich den Dorfbewohnern hier helfe, ist deswegen und deswegen. Was ist euer Motiv? Und dann sagt ja wirklich der Nächste, mein Motiv ist. Und das beweist halt so ein bisschen, dass Zack Snyder halt irgendwie, meiner Meinung nach, nur gute Filme machen kann, wenn er eine legendäre Vorlage hat, wenn er eine bereits gesetzte, starke Vorlage hat und das selber nicht kann.
Ich finde, sein bester Film ist Watchmen.
Ja.
Also mein persönlicher Lieblingsfilm ist Watchmen.
Meiner ist Dawn of the Dead. Aber da, wisst ihr, wer das Drehbuch geschrieben hat?
Ja.
James Gunn. Also,
ja. Ne? Watchmen gab es einen Comic, den er fast auch so Einstellung für Einstellung übernommen hat.
Ja, eben.
Und
Ja, ich mag seine Herangehensweise an Comics. Und ja, das,
300. Ich find das auch ein super Film.
Ja, 300, weiß ich also auch nicht. Also
persönlich, ich mag den, aber so stilistisch war der halt damals.
Nee, da hat er mich schon genervt. Ja? Das hat mich auch schon genervt, wirklich.
Ich fand den cool.
Ja, aber bei mir sind so Sachen wie Batman, wie Superman, Man of Steel und auch Justice League, also sein Cut. Teilweise mag ich die Filme gar nicht, wie Batman, wie Superman und Man of Steel. Ich bin da wirklich kein Fan von. Sehe aber trotzdem so seinen Blick auf die Comics und das, was er mag, das deckt sich voll oft mit dem, was ich an den Figuren mag.
Ja.
Und deswegen mag ich die, szenenweise mag ich die total. Ich finde auch, dass Batman wie Superman grandiose Szenen hat.
Der hat so ein Händchen für Momente und für so Aspekte daraus. Aber ganz oft passt es halt nicht zusammen dann zum Rest.
Genau. Und was ich sogar richtig, richtig verachtenswert finde, und ich meine das wirklich mit dem negativsten Wort, das mir einfällt, ist gerade verachtenswert. Zack Snyders Justice League ist aus einer Tragödie heraus entstanden. Mhm. Zack Snyder hat an Justice League gearbeitet, seine Tochter ist gestorben, er hat sich von dem Projekt völlig verständlicherweise distanziert und hat gesagt, ich brauche eine Pause, eine Wirkpause, ich muss wieder klarkommen, ne? Absolut nachvollziehbar. Und dass dann die Fans auch sagen, nach diesem hundsmiserablen Film, den Joss Whedon dann hingeschissen hat, diese Kinoversion von Justice League, die wirklich, die auch unguckbar ist, die hundsmiserabel ist, dass dann halt Zack Snyder daherkommt und diese vierstündige Schwarz-Weiß-Version macht von Justice League, da saß auch ich da, ich war berührt, das hat mich gefesselt, ich mochte den Film durch und durch. Dass die jetzt aber das als Marketing-Move verwenden und das jetzt auch bei Rebel Moon machen, weil jetzt vermarkten die das und sagen, ja, wartet mal ab, bis der Director's Cut von, der Snyder-Cut von Rebel Moon 2 und Rebel Moon 1 rauskommt. Das machen die gerade. Und da sitze ich halt da und denke mir, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Kommen die denn zusammen raus oder ist es auch wieder?
Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich lese halt immer wieder, dass ich google das jetzt besser nochmal.
Aber er muss doch rein theoretisch jetzt auch schon die kreative Freiheit gehabt haben, warum muss es denn die Director's Cut geben? Also so, er kann doch rein theoretisch, er hat doch die Möglichkeiten, von vornherein die Version zu machen, die er möchte.
Also der Director's Cut ist angekündigt. Ich sag es wirklich offen raus. Das ist ein einziger Marketing-Move geworden, dass Snyder Filme rausbringt, aber dann muss man warten, bis der wirklich gute Director's Cut. Das war ja bei Batman wie Superman schon so. Mhm. Und das finde ich halt wirklich. Ich finde das scheiße.
Ich finde es auch richtig scheiße.
Ja. Ich finde das cool, was mal Denis Villeneuve gesagt hat. Der meinte halt, dass jeder seiner Filme quasi der Director's Cut ist.
Ja.
Ja, also.
Und ich meine, Zack Snyder ist ja auch Produzent an dem Film. Der ist. Ich glaube, der kann genau sich durchsetzen. Der hat das gar nicht nötig,
natürlich nicht,
das für ein Studio zu machen.
Das ist ein Star-Regisseur mit einer riesen Community. Ja. Der hat eine riesen Fangemeinde. Natürlich hat er es nicht nötig. Ja. Und gerade deswegen finde ich es ja so verachtenswert, dass die halt daraus so ein Marketing-Ding machen. Klar.
Und ich meine, was erwarten uns da für mehr Szenen? Noch mehr Farming-Szenen, auf die ich keinen Bock habe? Also ich finde wirklich, das ist das Nächste, was wir zu einem Stardew Valley Live-Action-Remake, Live-Action-Adaption bekommen.
Das war wirklich so, das war Ernte-Porn.
Das ist Deluxe. Wirklich, aber
wie die dieses Weizen geerntet haben, das hatte fast schon was Sexuelles.
Und ich meine, der Film ist ganz einfach aufgebaut. Du hast so die erste Stunde, wo die Bauern und zusammenkommen und du ein bisschen die Figuren kennenlernst. Und die zweite Hälfte ist halt das ist der Kampf, das ist diese Schlacht. Und das zieht sich dann bis zum Ende.
Ja. Und ich finde auch die Schlacht an sich war jetzt halt auch nicht so besonders.
Nee, Zeitlupen.
Das war auch so wieder so klein in dem Dörfchen.
Ja, halt. Der Scale ist winzig. Du hast halt dieses Dörfchen auf diesem Mond und das riesige Imperium greift an und schafft es nicht, da einfach eine Bombe draufzusetzen. Ja, aber Moment, die wollen ja das Getreide schützen, das ist ja super wichtig. Ja, aber mittendrin sagt er auch irgendwann, scheiß aufs Getreide, wir zerbomben die jetzt einfach und kriegen das aber halt auch nicht hin.
Vor allem dieser Plan auch, das Getreide quasi so als Schutzschild zu nehmen, dass sie das geerntet haben. Da wird gesagt im Film, sie haben 5 Tage Zeit. 3 Tage brauchen sie zum Ernten, 2 Tage, um die Leute zu Kämpfern auszubilden. Und die 3 Tage ernten die das dann auch, machen das alles in die Säcke rein und stellen es dann quasi um ihre Häuschen rum, dass die nicht bombardiert werden. Aber hätten die nicht einfach das Getreide stehen lassen können und 5 Tage trainieren, weil die Armee erntet das Zeug ja nicht.
Ja.
Also die brauchen ja irgendjemand, der das macht.
Ja, und es ist halt auch.
Das also, ist halt irgendwie so Hanebüchen.
Also, du erzählst halt, du zwingst halt diese Handlung von die sieben Samurai in die Welt von Star Wars, ja. Fake Star Wars ja. hinein. Und es klappt halt nicht. Bei die sieben Samurai sind es Räuber. Gefährliche ja. Räuber, aber es sind Räuber. Und nicht ein Imperium mit spezial ausgerüsteten Sondereinheiten, die mit so wirklich mit AT-ATs da antanzen und trotzdem ja. halt dieses Dorf nicht platt kriegen. Ja. Aus hanebüchenen Gründen.
Wenn man es gemacht hätte, das wäre halt aber auch wieder enttäuschend gewesen, wenn es einfach ein Königreich gewesen wäre auf dem Mond. Und dann hätte man es noch eher nachvollziehen können.
Ja, erzähl das anders. Also, es ja. ergibt so vorne und hinten wirklich keinen Sinn. Und,
das Ende war auch so hundertprozentig das Ende von Eine neue Hoffnung.
Ich sag's auch ganz offen raus, ich find's schauspielerisch auch miserabel.
Ja.
Also, es tut mir wirklich leid.
Außer der Anthony Hopkins Roboter.
Ja. Den sie aber auch ständig in beiden ja. Filmen in derselben ja. Einstellung zeigen, wie er zuguckt und
der seine. Film? Beide Filme würden funktionieren, du könntest die Figur rausnehmen und es wäre wahrscheinlich noch besser.
Ja.
Ein bisschen
das ist nämlich auch
der Punkt. Wir nennen ihn auch die ganze Zeit Robot einfach nur.
Der hat halt auch seinen persönlichen Showdown da und der Robot hat halt nichts zu tun. Ja. Also dieser Showdown, der hat halt keinen Effekt auf die Schlacht.
Das sieht halt cool aus. Es sieht cool aus, wenn er in so einem Feld steht mit dem Geweih auf. Das ist alles.
Ja, mit dieser Blumenkrone.
Ja.
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 Boah, ja, Rebel Moon, wirklich Moon, Science, ja. Ja, Science Fiction zum Abgewöhnen.
Skarge war auch so ein blöder Name, sorry.
Die Narbenmacherin.
Ja. Dann sagt er noch, nö, lass die Narbe dran. Sie hat sie mir gegeben. Dann zeige ich sie. Dann zeige ich sie dem Senat und zeige, was ich für ein toller Bub bin.
Ja, gut. Genauso vergessenswert wie übrigens The Witcher wurde jetzt auch für eine fünfte Staffel bestätigt.
Yay.
Ja, das ist die letzte Staffel.
Das soll die letzte sein, aber.
Oh, wirklich, die allerletzte?
Ja.
Die Finale?
Ja, das wird das allerletzte.
Also wir kriegen zwei Staffeln Liam Hemsworth.
Genau. Genau, das ist jetzt offiziell bestätigt.
Ich bin
so gespannt. Ich auch. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Aber na gut. Trotzdem starten ja auch Kinofilme diese Woche. Filme, die ihr stattdessen unbedingt sehen solltet. Und das sind wirklich drei gute bis sehr gute Filme. Zum einen Challengers von Luca Guadagnino. Das ist dieser Tennis-Sex
Tennis-Sex-Film, ja.
Tennis-Sex-Film. So,
aber ist ja das auch halb her?
Bitte, ja, ich habe eine Kritik dazu gemacht. Schaut euch das gerne mal an. Es startet aber auch Arthur der Große. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht Arthur der Große ausspricht. Der Film ist mit Mark Wahlberg und zum Beispiel der Game of Thrones Darstellerin Natalie Emanuel. Basiert nämlich auf dem auf einem Buch, das der Extremsportler Mikael Lindnord, ein Schwede, geschrieben hat. Es geht um ein Langstreckenrennen. Total spannend. Ich wusste auch gar nicht, dass sowas existiert. Aber es ergibt natürlich Sinn, dass es sowas gibt. Es geht um ein Rennen auf einer Distanz von 700 Kilometern.
Oh Gott.
Diese,
schon raus.
Diese Strecke bringt nämlich dieser Sportler zurück in der Dominikanischen Republik. Und bei genau diesem Rennen trifft er einen streunenden Problemhund, nennt ihn Arthur und die beiden werden natürlich beste Freunde. Oh. Es ist so ein Hunde-Sportfilm, Abenteuerfilm und da geht mir natürlich das Herz auf. Der echte Arthur, der Hund, ist leider vor nicht allzu langer Zeit verstorben an einem Tumor. Ich weiß nicht, was für ein Tumor, aber an Krebs. Das tut mir wirklich in der Seele weh. Aber ja, bei diesem Film sind so zwei Gefühle in mir äußerst konkurrierend. Zum einen die Liebe gegenüber Hunden.
Und der Hass gegenüber Marky Mark.
So nämlich.
Die Liebe gegenüber Mark Wahlberg.
Ja, genau. Und ich hasse Hunde.
Ja, so Hunde. Aber ich liebe Mark Wahlberg. Mark, komm her.
Also, wenn man sich mal mit dem Leben von Mark Wahlberg auseinandersetzt, wirklich im Detail, was der Mann alles gemacht hat, dann
das ist
zum Teil wirklich, wirklich starker Tobak.
Das ist wirklich.
Und schauspielerisch und was die Filme angeht, war ich auch noch nie ein Fan von Mark Wahlberg.
Ich finde aber, Mark Wahlberg hätte auch in The Invisible Fight mitspielen können. Also so, weil,
Invisible.
Ja, als Invisible, gerne. Ich finde, Mark Wahlberg könnte in jedem Film als The Invisible mitspielen. Aber ich finde halt, er ist ja auch generell super christlich und ich finde, das hätte ja perfekt reingepasst.
Mhm. Ich finde aber, dass er an sich schon fast wie so ein eigenes Franchise ist.
Ja,
ich finde, es gibt definitiv. Halt wirklich so Mark Wahlberg-Filme. Der spielt ja fast nur in so Biografien mit oder so Sachen, die auf wahren Begebenheiten
also basieren. Die Sache ist, wenn man ihn halt richtig einsetzt, dann funktioniert es ja auch wie in The Departed zum Beispiel. Ne?
Ja.
Aber ja, da gibt es halt auch ganz viel. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf die Vergangenheit von Mark Wahlberg eingehen. Ja. Das ist ein Thema für einen anderen Tag, weil es da wirklich in heftige viel. Straftaten das und Gewalttaten, teilweise Rassismus und sowas abdriftet. Das habe ich gerade keinen Bock drauf. Trotzdem, Arthur der Große ist trotzdem ein Film, den ich eigentlich sehen möchte. Gerade auch wegen diese Liebe zum Hund ist halt, die kriegt mich immer.
Und der kriegt gerade, glaube ich, auch ganz gute Kritiken, ne?
Der und eine ziemlich gute Marketing-Promo-Kampagne
auf jeden Fall auch. Also das heißt, du hast generell ein Favorit für Hundefilme.
Ja, so ja, ja, ja.
Deswegen, du konntest Dog ja auch sehr viel abgewinnen.
Ja, es ist kein guter Film. Du meinst den mit Channing Tatum, ja, ne? Ja. Es ist kein guter Film, aber so ein
Hund ist so süß, ne?
Oh, es gibt so ein paar Szenen darin, die mich emotional komplett kriegen. Ja, es ist.
Okay,
ich bin bei, wenn es um Hunde geht, bin ich nah am Wasser gebaut.
Dann schau niemals Bailey.
Ja. Habe ich tatsächlich auch noch nicht. Ich traue mich nicht.
Das ist wirklich schlimm.
Ich will aber unbedingt noch einen anderen Film empfehlen, der ebenfalls am 25.04., also diese Woche, gestartet ist. Ein animierter Science-Fiction-Kriminalfilm. Boah, meine Stimme versagt, sorry. Ein animierter Science-Fiction-Kriminalfilm aus Frankreich.
Ja.
Und da haben wir das Gegenteil von L'Empire. Ein Science-Fiction-Film aus Frankreich, der aber sowas von sehenswert ist. Es geht um es spielt im Jahr 2200. Eine Privatdetektivin, die, wenn ich mich richtig erinnere, ein Alkoholproblem hat. Und ihr Androidenpartner, der verstorben ist und als Android wieder zum Leben erweckt wurde, suchen in der Mars-Hauptstadt Noctis nach einer verschwundenen Studentin und driften dabei halt in diese Unterwelt der Mars-Hauptstadt ab und stoßen auf von Schmuggel über Prostitution bis hin zu diabolischen Gehirnfarmern, die Sklaven halten und deren Bewusstsein quasi als Prozessoren ausnutzen. Geil. Und sowas. Dieser Film hat wirklich Science-Fiction-Ideen en masse. Von der Haupthandlung bis hin zu Details irgendwo hinten versteckt und so weiter. Also was so, mein Science-Fiction-Herz ist bei diesem Film komplett aufgegangen. Das, was da alles passiert, das ist teilweise auch nur schwer begreifbar, weil es wirklich sich in sehr hohen Science-Fiction-Sphären abspielt teilweise. Nichtsdestotrotz konnte ich dem extrem viel abgewinnen und das Ende fand ich fulminant. Das ist übrigens ein Film, den wir auch letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben. Mhm. Da schließt sich so der Kreis ein bisschen. Wir haben den bereits letztes Jahr in einem Podcast besprochen und da habe ich schon gesagt, wenn dieser Film mal rauskommt, guckt den euch an. Der ist so sehenswert. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, im Trailer kommt das null rüber. Ich hatte damals, als ich den Film gesehen hatte, das Gefühl, dass irgendwie dass die Framerate niedrig ist. Also das wirkte alles so sehr abgehackt in den Bewegungen, war überhaupt nicht smooth, aber das hatte natürlich auch was. War aber äußerst gewöhnungsbedürftig.
Aber ja, im Trailer kommt das null rüber.
Ja. Und trotzdem, du hast den Film auch gesehen, ne?
Auch gesehen. Und ich finde, ich bin generell immer ein großer Fan davon, wenn Animationsfilme auch außerhalb von Hollywood mal rauskommen, beziehungsweise auch außerhalb aus Japan.
Ja.
Und deswegen finde ich das immer toll. Und ich finde das auch sehr europäisch.
Ja, ja. Der Typ hat auch ewig dran gearbeitet, der sorry, ich habe den Namen.
Vor allem ist es auch cool, wenn Animationsfilme rauskommen, die halt so ein ernstes Thema haben und so bedrückend sind.
Ja.
Absolut. Also das ist wirklich Science-Fiction, der obersten Qualitätsstufe, animiert aus Frankreich, sehr empfehlenswert, Mars Express.
Aber schaut euch nicht L'Empire an.
L'Empire ist, guckt euch einfach bessere Filme an, über die wir hier im Podcast immer wieder sprechen, hier auf Cinema Strikes Back. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr, je nachdem, wo ihr uns gerade zuhört, wahrscheinlich auf Spotify oder so, wenn ihr uns da mal positiv bewerten würdet, wenn ihr uns folgen würdet. Und Grüße gehen natürlich auch raus an alle, die nicht Spotify nutzen, sondern andere Dienste.
Aber geht da trotzdem drauf und bewertet uns da gut.
Ja, genau.
Hol dir extra Spotify, danke.
Ja. Und ja, ansonsten bis nächste Woche Freitag, da geht's weiter mit dem nächsten Podcast. Macht's gut.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge: Jonas Ressel, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Redaktion: Alperka Turfan. Aufnahme und Schnitt: Toy Lindo.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.
Das war ein Podcast von Funk.